Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheit Show und heute haben wir den 18.11.2017. Ja, mit dabei sind heute der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die May.
Hallo.
Und die Maria.
Hallo.
Hallo und ich bin Jörg. Okay, unser heutiges Thema ist Geheimakte, NGOs wie öffentliche Organisationen Umsturz und Kriege weltweit anzetteln unter dem Deckmantel der Demokratisierung. Genau, dabei ist jetzt nicht der Originaltitel von F. William Engdahl, aber die Show basiert auf seinem Buch, was in diesem Jahr rauskam, hat auch Geheimakte NGOs wie die Terrororganisationen der CIA Revolution Umstürze und Kriege anzetteln. Das ist zumindest der offizielle Titel davon. Genau, und dieses Buch wollen wir heute mal genauer behandeln. Und davon ist halt ja mit einem Hauptvertreter, der George Soros, den wir auch in einer letzteren Show mal behandelt hatten, zum Thema Flüchtling. Genau, aber kurz nochmal zurück zu den Herrn F. William Engdahl. Er ist selber im August 1944 in Minneapolis geboren und ist ein deutsch-amerikanischer Publizist und Wirtschaftsjournalist. Und er ist auch in den USA aufgewachsen, genauer gesagt in Texas, und lebt jetzt seit ganz paar Jahren oder lebt momentan in Deutschland und veröffentlicht halt auch einige Bücher unter dem Kopfverlag. Und das ist halt eines der Bücher, die er veröffentlicht hat und was wir uns heute anschauen wollen. Genau, also können es durchaus empfehlen zu lesen, sehr interessant, sehr gut geschrieben und auch meiner Meinung nach sehr gut recherchiert. Und zu den Details kommen wir jetzt gleich. Gut, da würde ich auch erstmal sagen, ja, NGOs, ja, was bedeutet das überhaupt, NGOs? Das kommt natürlich aus dem Amerikanischen und bedeutet Non-Governmental Organization und zu Deutsch kann man dann sagen, NGOs sind nichtstaatliche Organisationen und dazu zählt zum Beispiel halt die sozusagen die Open Society von George Soros und auch einige andere wie das NED und das war das National Endowment for Democracy, glaube ich, so wie das heißt. Yep. Genau.
Also zu Deutsch Nationale Stiftung für Demokratie.
Genau, die Demokratie, die weltweit überall gefördert werden soll und ja, und alles andere als eine Demokratie rauskam, was wir heute auch noch raushören werden, in vielen, vielen Ländern, die halt wirklich nach gutem Maßstab zerstört wurden durch dieses sogenannte, in Anführungsstrichen, Demokratisierung.
Und Open Society ist nicht einfach Nichtregierungsorganisation, sondern ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen. Mhm. Und dazu gehören viele, viele.
Mhm. Ja, da wir George Soros genannt hatten, ein Reptiliennetzwerk, weil George Soros selber ein Reptil ist, also zumindest sieht er jetzt so aus. Und er hat da wirklich ein riesiges Netzwerk geschaffen über die Jahre, auch mit einigen anderen Vertretern, um diese Anführungsstrichen Demokratisierung zu initialisieren und hat viele Länder kaputt zu machen. Und der Grund dafür ist, natürlich um das ein bisschen vorwegzunehmen, weil der CIA dachte sich halt, ja, warum müssen wir alles so versteckt machen, wenn wir das auch offiziell veranstalten können? Und da gründen wir doch einfach so Nichtregierungsorganisationen, die dann diese Revolution einfach anzetteln können und man sponsert halt so ein paar Gegner, die halt dann Chaos stiften können in den Ländern. Das war halt der Ansatz gewesen der CIA damals, vor vielen, vielen Jahren, halt mit Hilfe der NGOs dann.
Ich glaube, es ging eher darum, dass diese ganzen Umstürze, Regierungsumstürze in Südamerika, in den 70er Jahren, zum Beispiel in Chile, dass sie quasi aufgeflogen sind. Also, dass sie ziemlich offensichtlich waren.
Man hat einfach einen neuen Weg gesucht.
Wie man das nicht militärisch machen kann.
Genau, und halt mit Hilfe der NGOs, wie wir es heute hören, dass man es trotzdem offiziell erreichen kann, dass halt doch Bomben auf ein Land geschmissen werden, mit Hilfe von Propaganda. Genau, gut. Und zu dem Buch, wie fangen wir am besten an? Am besten vielleicht chronologisch, wie es halt so ein Buch losgeht. Und da wäre der erste, oder das erste größere Kapitel, was halt der Herr Engdahl behandelt hat, Russland. Genau. Und ja, was hat er, oder was hat nicht der Engdahl angerichtet, sondern was haben da die NGOs angerichtet? Oder mit was ging es da los?
Ja, da muss man vielleicht zuerst den Kontext oder Zeitgeist verstehen von Ende 80er Jahren und Anfang 90er. Weil dieser Prozess des Zerfalls von Sowjetunion, das begann schon Ende 80er Jahren und viele haben schon vorhergesehen, dass es kommen wird. Und Gorbatschows Reformen, sie waren, also die meisten Menschen waren unzufrieden und ja, die Menschen wollten ja einen richtigen Wechsel. Hm. Und damals begann auch diese Propaganda. Also ich kann mich selbst noch daran erinnern, dass USA wurde so angepriesen als so ein Traumland, wo alles so demokratisch ist, wo alles besser ist und wo alles da ist. Und ja, das hat schon damals angefangen. Hm. Und
dann kam es ja irgendwann zu dem Zeitpunkt, dass die UdSSR, also die ehemalige russische Föderation, also die Gesamtstaaten zusammengebrochen sind. Ich glaube Ende 1989, 90. Mhm. Und dann eben viele Kleinstaaten entstanden sind, die zuvor der UdSSR angehört haben und Amerika so ein bisschen ein Feindbild verloren hat damals. Weil bis zu dem Zeitpunkt war halt der Kommunismus das große Feindbild der Amerikaner, mit denen sie dann einen Vorwand hatten, um andere Länder zu kontrollieren, zu bombardieren und zu manipulieren. Und dann ist halt die UdSSR mit kräftiger Hilfe der Amerikaner, auch durch NGOs, zusammengebrochen, was Putin ja auch zu Recht als eine der größten Katastrophen des letzten Jahrhunderts bezeichnet hast. Und ja, Amerika hat einfach neue Feinde gebraucht.
Ja, das Ganze begann eigentlich mit Polen. Mhm. Also diese ganze Schocktherapie oder Schockstrategie. Sie haben zuerst auf Polen ausprobiert, mit Erfolg. Ja. Und sie wollten eigentlich diese ganzen kommunistischen Satellitenstädte einfach trennen voneinander. Und das begann schon Ende 80er Jahre. Und dieses Experiment war erfolgreich und ja, sie haben halt dieselbe Strategie später auf Sowjetunion und auf vielen anderen Ländern ausprobiert.
Genau, was ja auch eine Rolle mitspielte, ist, also dass Russland ja auch also geschwächt war, also durch den, also ein Jahrzehnt während den Krieg, also in Afghanistan, also gegen die, also der von Mujahedin geführt worden ist. Also gegen sowjetische Soldaten. Mhm. Und diese Mujahedin waren ja auch von der CIA unterstützt gewesen und haben, und das hat dann quasi mit dazu beigetragen, dass die Sowjetunion also ausgeblutet worden ist.
Mhm. Weil ich denke mal, Russland war trotzdem immer noch ein riesiger Konkurrent für Amerika und hat diese ganze Inszenierung halt den Afghanistan-Krieg, sollte dazu dienen, eben diese Konkurrenten dann auszuschalten. Ja, die immer noch Riesenpotenzial hatten, riesige, was sagt man, Erdöl war es nicht nur, als Vorkommen halt hatte, natürlich.
Ja, Ressourcen.
Ressourcen, genau.
Ja, die Idee war einfach, Russland zu schwächen, also quasi so einen zweiten Vietnamkrieg zu bescheren, Russland zu bescheren. Hm. Und ja, plus diese ganzen Waffenaufrüstungsrennen, plus fallende Erdölpreise, also quasi Hauptgeldquelle für Sowjetunion damals. Und ja, das hat alles dazu beigetragen, dass Russland immer schwächer wurde. Mhm. Und dann kam natürlich dieser Umsturz von Gorbatschow mit Hilfe von CIA. Und da kam quasi CIA und US-gesponserter Präsident an die Macht. In Russland, das war Jelzin damals.
Boris.
Genau. Boris Jelzin. Boris Jelzin. Hm. Boris der Säufer.
Jelzin.
Ja. Saufnase.
Genau, und dann hat diese wirtschaftliche Plünderung Russlands angefangen.
Mhm. Ja, und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, also eigentlich ja schon vorher, ne? Also schon, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist unser alter Bekannter Soros mit seiner Open Society Foundation ja schon zu Gorbatschow-Zeiten, glaube ich, nach Russland. Mhm. Ich hoffe, ich erinnere das jetzt gerade nicht falsch. Also das war ja...
Nee, ist richtig.
Das ist eben dann der Deckmantel der NGO, ne? Also das ist halt, da geht es dann um, sei es wird Wissensaustausch genannt oder Bildung oder was auch immer. Und gleichzeitig werden die Daumenschrauben angesetzt mit Auflagen durch den IWF. Ja. Und sobald du in einem Land bist und halt die Medienkompetenz hast, die der Soros mit seinen Foundations da mitbringt, fängst du halt an, dieses Bild des fantastischen Westens aufzubauen. Und wenn du parallel dann auch noch schaffst, irgendwie den Rubel zu schwächen und also es ist so ein Aushöhlen von innen heraus.
Und das haben sie auch wirklich so gemacht, dass sie Russland wirklich richtig ausgehöhlt haben und kaputt gemacht haben über 10 Jahre, bis halt dann Putin irgendwann an die Macht kam.
Und aber, was da ja auch schon anfängt, was später ja auch nochmal deutlich wird, ist halt parallel zu dem, was auf politischer Ebene passiert, was in der Öffentlichkeit ja auch nachvollziehbar ist, dass man dann sagt, ja natürlich, wenn die noch weitere Kredite wollen oder so, dann müssen sie irgendwelche Auflagen erfüllen, dass halt gleichzeitig schon die neuen Marionetten, ich sag's jetzt einfach mal so, ausgebildet werden, die halt später die quasi so erste Liga der Oligarchen bilden, die halt handverlesen vom Westen, also vor allem von der CIA und mit Hilfe von Harvard ja auch also dann schon gezielt darauf vorbereitet worden, auf das, was dann später da an Übernahmeaktionen passiert ist.
Ja, die wichtigste Forderung von IWF, das war ja die Privatisierung. Also das heißt, die ganzen Unternehmen und Fabriken, die früher staatlich waren, die waren jetzt zu Schleuderpreisen verkauft und dann gelangen in die Hände von Soros und Oligarchen und
ja. Also, das gehört vielleicht jetzt nicht so ganz zum Thema, aber ich fand es extrem interessant, wie die das in Russland durchgezogen haben mit diesen Gutscheinen. Also mit diesen Vouchern, also das wusste ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht, weil, also da, klar hört man dann, dass die Oligarchen sich dann halt das ganze Staatseigentum quasi angeeignet haben, aber also wie, also dreist die das halt organisiert haben, ist schon erschreckend.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, das war ziemlich übel.
Vielleicht sollte man das mal kurz erklären, diese Vouchers, das waren halt Gutscheine gegen Aktien. Dadurch, dass es halt staatliche Betriebe waren, hatte quasi, wenn ich es richtig erinnere, jeder, es gab irgendwie 150 Millionen Gutscheine, analog quasi zur Zahl der Einwohner Russlands und jeder Einwohner hatte Anrecht auf einen dieser Gutscheine, mit dem er sich quasi eine Aktie eines vorher staatlichen Betriebes hätte sichern können. Ja. In einer Zeit, wo die Wirtschaft am Boden ist und die Leute gucken müssen, wie sie ihre Woche finanziert bekommen und ihre Familie ernähren und es dann immer jemanden gibt, der so einen Gutschein gerne direkt in bares Geld umsetzt und nicht in irgendeine ominöse Aktie, ist es dann ja klar, wie dieses Schema abgelaufen ist, dass halt diese Gutscheine aufgekauft worden, ne? Und wer die meisten Gutscheine hat, hat am Ende dann die meisten Aktien.
Ja, und er beschreibt auch, dass einer von diesen Oligarchen, Chodorkowski.
Ja, vielleicht mit einer der bekanntesten, den wir gerade auch im Westen kennen.
Genau, der hat sich auf diese Weise etwa 100 Unternehmen angeeignet.
Aber der kämpft doch für die Menschenrechte und Demokratie, oder?
Na, der wurde doch unschuldig eingesperrt.
Genau, nein, das Gott. Ist ja eine Menschenrechtsverletzung.
Ja, das ist ein ganz krimineller Mann, um es so zu sagen, ja.
Ja, vielleicht wegen Thema Chodorkowski ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie das mit diesen ganzen NGOs so funktioniert, ne? Weil wir hier ja immer hören, so Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte und Chodorkowski ist eingesperrt. Das ist ja ganz schlimm, weil es ist ja nur politisch und also da sieht man, wie diese Menschenrechtssprache, die ja von NGOs eingesetzt wird, also Amnesty International und so, und wie die halt die Wahrheit einfach verfälschen kann und wie stark das auch wirkt.
Ja, und vor allem, was auch noch also zur Verwirrung also der Bevölkerung beiträgt, ist, dass das ja ein reicher Unternehmer ist, also der so verkauft wird, als ob er sich als reicher Unternehmer für die Rechte der Bevölkerung einsetzt. Also was ja sonst eher nicht so als Standard gerade bekannt ist.
Ja. Und ja, Philanthrop halt.
Wie genau. Soros. Richtig. Ja, eben diese Schattenphilanthropen, die hinter ihrer Fassade was ganz anderes sind als dieser Schimmer, also den sie da vor sich hertragen.
Ich glaube, da hätte ich eine kurze Szene zum Anspielen. Das passt, glaube ich, ganz gut zwischen Rodorkowski und Soros. Ich spiele es nur kurz an.
Lord Vader, habt ihr euch der Rebellen im Lothal-System angenommen?
Ja, mein Gebieter, sie sind zerschlagen.
Und doch spüre ich, dass euer Sieg noch mehr mit sich gebracht hat.
Ich glaube, dass die Schülerin von Anakin Skywalker lebt und dass sie sich den Rebellen angeschlossen hat.
Seid ihr euch sicher?
Sie war es.
Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Skywalkers Schülerin könnte uns zu anderen untergetauchten Jedi führen.
So wie Kenobi.
Vielleicht, falls er noch lebt. Habt Geduld, mein alter Freund. Entsendet vorerst einen weiteren Inquisitor, der sie zur Strecke bringen soll.
Wie ihr wünscht, mein Gebieter.
Gut, ich denke mal, das Bild ist bestimmt deutlich geworden. Der Imperator ist natürlich George Soros und der Darth Vader ist in diesem Fall Rodorkowski. Und das Bild kann natürlich beliebig fortgesetzt werden, kann man beliebig austauschen. Soros steht trotzdem immer noch an der Spitze, aber so der Darth Vader, der ist beliebig austauschbar mit vielen Oligarchen Russlands Falle und auch mit vielen anderen Beispielen aus anderen Ländern. Genau, so wie der große Gebieter Soros. Und wir müssen ihm alle gehorchen und machen gerne, was er halt sagt. Oder was er uns befiehlt. Oder ihm befiehlt.
Ja, also auf jeden Fall die Idee war, dass man die ganzen kommunistischen Staaten gleichzeitig zum Fall bringt. Also angefangen mit Polen, dann Sowjetunion und dann auch China übrigens. Und das passierte alles fast gleichzeitig. Und ja, in Russland hat das 10 Jahre gedauert. Bis am 31. Dezember 1999 Jelzin zurückgetreten hat und Putin quasi zu seinem Nachfolger genannt. Und also laut dem Autor stellte Putin angeblich Jelzin das Ultimatum, dass er sich entweder zurücktreten soll oder Konsequenzen zu befürchten hat. Und das habe ich auch nie gewusst. Also uns wurde damals so präsentiert, dass Jelzin endlich zu Sinnen gekommen hat. Und
dass es ein Zufall war, dass er Putin ausgewählt hat.
Genau.
Aber wer Putin kennt, der wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass da wenig Zufall war. Vielleicht stimmt es wirklich, dass da im Hintergrund was gelaufen ist.
Also so wie ich das jetzt verstehe, angeblich gab es in FSB damals, also dieses Russlands Geheimdienst, so ein innerer Kern von Patrioten, also von den Menschen, die das Ganze verstanden haben, die das Ganze durchsehen konnten. Und
die einfach nicht zufrieden waren mit der Politik von Jelzin und was mit dem Land geschehen ist durch die Politik und wie eben alle Güter sozusagen für den Westen offen preisgegeben wurden, für Privatfirmen, für Oligarchen, die vom Westen unterstützt werden und eben das Land total ausgeraubt haben.
Genau.
Eben auch die Atomarsenale am Schluss, die dann nach Amerika verschifft werden sollten. Und das Land so ziemlich dann ohne Verteidigung dastehen lassen hätten.
Ja, und auf jeden Fall, als Putin an die Macht kam, da gab es angeblich so ein Gespräch mit diesen ganzen Oligarchen. Und
das gab es wirklich, ja.
Genau, und danach hat er angefangen, also auch Jahre später, gegen sie strafrechtlich vorzugehen.
Da ist halt auch Putins Hintergrund ganz wichtig. Er war natürlich beim KGB, aber hat natürlich auch Jura studiert. Das heißt, er wusste genau, das sind die Gesetze und da kann ich gegen die vorgehen. Also war ein super gebildeter Mann und natürlich auch, oder ist immer noch ein super gebildeter Mann. Und natürlich, was ich immer so klasse an Putin finde, muss ich sagen, dass er einfach nicht ein Mann ist, der halt von oben kam, sondern der ein ganz normaler Bürger war und halt so mit den Aufstieg geschafft hat und damit halt auch weiß, wie das Leben ist als ganz normaler Bürger. Und das finde ich immer ziemlich bemerkenswert bei ihm.
Ja, und er macht das auch immer irgendwie so scheinbar mit so einer Ruhe, ne? Also kein Säbelrasseln, ne? Also nee. So und auch nie anmaßend im Sinne von ich weiß das besser, sondern es ist so, das ist beeindruckend und am Ende auch wirklich, wenn man hinguckt, überzeugender. Also
Ja, und ich war auch ehrlich gesagt überrascht in dem Buch, also über diese Geschichte mit dem, dass Putin da dem Jelzin ein Ultimatum gestellt hat, weil irgendwie, also hatte ich die Geschichte mal so ein bisschen anders gehört, aber ich weiß es jetzt ja auch nicht, aber es passt irgendwie nicht so ganz zu Putins Charakter. Ich stelle mir das eher so vor, dass der da so auf leisen Sohlen sozusagen die Sachen regelt und jetzt nicht unbedingt auf den Tisch haut.
Vielleicht na gut, es kann sein. Na gut, es kann sein, dass das nicht Putin persönlich war, sondern genau dieser Kern aus FSB-Patrioten, also von diesen Menschen.
Und er war einfach ein Teil davon und dann ist er halt später an die Macht gekommen und hat dann die Dinge wieder in die richtige Richtung gelenkt.
Aber vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, was hat denn jetzt die NGOs gemacht? Also die haben das Land ausgebeutet, die haben viele Sachen verkauft, viele Goldreserven, viele Reichtümer und halt dann über halt Soros dann halt zu ihm geleitet, über andere Banken zum Beispiel, oder? Oder gab es noch was?
Ja, das war nicht nur Soros.
Die NGOs sind ja keine, also sind ja erstmal nach vorne hin keine Wirtschaftsunternehmen, ne? Aber was sie halt machen und wobei sie geholfen haben, sind halt die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen, um eben Geld zu kanalisieren, um bestimmte Leute, das ist ja, am Ende ist es ja, da wird ja auch immer von den Harvard Boys gesprochen, das ist ja so ein kleiner, überschaubarer Kreis von Beratern, denen alle quasi die Harvard-Karriere gemeinsam ist, dass halt zugesehen wird, dass du zielgerichtet Leute an wichtige Positionen setzt, entweder zum Beispiel im Finanzministerium, dass der eine dann wirklich auch die Abteilung für die ehemalige Sowjetunion besetzt und dann eben von da aus dann Gelder an das NED weitergeben kann, dass dann wieder Geld an die Open Society weitergibt. Also dass die NGOs zwar, also die sind nicht offiziell nicht die, das Land ausbluten, aber die Wege frei machen und die Türen öffnen. Also so sehe ich das so ein bisschen, die spinnen so die Fäden da im Netz.
Und halt die NGOs oder die NGOs, die dann die Leute einsetzen, sind natürlich dann alle USA-hörig, die halt dann denn ihre Interessen handeln. Und somit halt das Land natürlich ausbeuten, weil sie halt für die USA handeln, damit die den meisten Profit bekommen. Und die meisten Vorteile dadurch. Das Land destabilisieren und das ist halt dann noch mit einem Ziel davon, das Land kaputt zu machen, damit die USA weiter an der Macht bleiben kann und weiter die Weltmacht ist sozusagen.
Und ein Aspekt, der bei Russland also ja irgendwie auch deutlich wird und vielleicht bei späteren Beispielen noch mehr, weil man selber das jetzt ja auch noch aktiver verfolgt, also beim Zusammenbruch der Sowjetunion war ich ja auch noch ein Kind, aber dass ich halt also so Bilder im Kopf habe, wenn ich an die Jahre denke, dann ist Russland für mich so ein Land der leeren Regale, der deprimierten Menschen, der grauen Städte und das da gibt es nichts, ne? Und das ist natürlich, aber die Bilder sind ja nur möglich gewesen dadurch, dass eben viele Dinge von außen so gestaltet wurden, dass die Leute auch nichts hatten und dass die Regale leer waren, weil Händler ihre Sachen versteckt haben, um später höhere Preise nehmen zu können. Also so wie gut also Meinungsbildung dann durch solche NGOs auch passiert, ne?
Und dann vor allem diese Außenwahrnehmung, also in der westlichen Öffentlichkeit, also die sich dann selbst noch unter Putin ganz lange noch aufrechterhalten hat. Also dass Putin auch immer noch ein ganz verarmtes Land sei. Ja, und doch hinter den Kulissen inzwischen so viel passiert ist. Auch dank Putin. Also ich nenne jetzt einfach mal das Stichwort Waffenentwicklung.
Also nicht nur Waffenentwicklung, sondern die ganze wirtschaftliche Spektrum ist, nachdem Putin dann an die Macht gekommen ist, wieder deutlich nach oben gegangen. Natürlich hat es ein paar Jahre gedauert, nach dieser extremen Krise, die da verursacht wurde in Russland und den angrenzenden Ländern, aber das ist auf dem aufsteigenden Ast wieder.
Vielleicht nochmal ein Beispiel gerade zu Putin, wie er mit ein paar Oligarchen umgegangen ist. Im Video ist es natürlich um einiges besser, weil man da auch den Gesichtsausdruck von Putin sieht und von den Leuten, die drumherum sitzen. Aber als Audio ist trotzdem ganz gut, das mal zu hören. Ich muss aber selber kurz ein Stück vorspulen.
Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihnen der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin.
Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geiseln genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska, haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung. Geben Sie mir meinen Stift zurück.
Genau, also Putin ganz konkret hat er den dann vorgeführt. Und wo man das sagt, Stift zurück, er hat den Stift mitgenommen, wollte zurück zu seinem Platz gehen und da hat natürlich Putin gesagt, gib mir meinen Stift zurück. Und das muss man sich auch nochmal als Video anschauen. Da sieht man halt auch die Gesichter natürlich dann. Ja. Genau, und so ist er natürlich auch mit anderen Oligarchen umgegangen, wie wir vor uns gehört hatten, dass er sie alle versammelt lassen hat und dann hat er natürlich Tacheles mit denen geredet. Und natürlich auch strafrechtliche Verfolgung eingeleitet bei vielen wie Chodorkowski, die wir vor uns gehört hatten.
Ja, der hat eigentlich eine ganz einfache Strategie angewendet. Er hat nicht unbedingt die Oligarchen, die davor irgendwie Russland ausgebeutet haben, irgendwie vor die Wand gestellt und gesagt, hier, ihr geht jetzt alle ins Gefängnis, sondern er hat ihnen einfach gesagt, jetzt sind andere Zeiten angebrochen, wir haben Gesetze in Russland, wir haben Grundrechte in Russland und die werden ab jetzt eingehalten. Ihr haltet euch dran und wir haben kein Problem miteinander. Wenn ihr euch nicht dran haltet, dann geht es euch wie jedem anderen normalen Bürger auch und es wird halt strafrechtlich verfolgt. Mhm. Und die Leute, die sich dann danach nicht mehr dran gehalten haben, die wahrscheinlich auch sich davor nicht dran gehalten haben, die sind dann halt belangt worden nach den Gesetzen.
Genau, und was glaube ich auch das Besondere bei Putin ist, dass er halt unbestechlich ist. Oder ja, dass er unbestechlich ist und halt einfach seine Linie durchgezogen hat. Und halt natürlich auch unterschätzt wurde halt von anderen Mächten, halt wie den NGOs oder auch den USA. Und wie wir es dann in aktuellsten Beispielen, zum Beispiel Syrien, halt auch immer wieder sehen. Er wurde mehrmals unterschätzt, weil er seiner Linie immer treu geblieben ist und immer treu bleibt. Genau.
Und da man ja immer wieder dieselben Akteure trifft, muss es einen da gar nicht wundern, mit welcher Vehemenz und mit welcher Wut die halt gegen Putin und Russland vorgehen. Ne? Also das ist vielleicht auch noch so für den Hinterkopf. So jemand wie der Soros kann damit, glaube ich, nicht sonderlich gut umgehen, wenn er da aufs falsche Pferd setzt oder so vorgeführt wird indirekt.
Ja. Aber so richtig hat es erst 2008 angefangen, glaube ich, also nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz, nach Putins Rede.
2007 hat er, glaube ich, die Rede gehalten, ja, wo ein bisschen Klartext geredet hat und wie es nicht sein kann, dass die Welt sich in die Richtung entwickelt, wie sie sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat und dass man doch irgendwie neue Wege finden muss. Also
multipolare
Welt. Genau, multipolare Welt und nicht eine Hegemonie, wie die USA sich vorstellt. Und seitdem ist er halt insbesondere das Ziel der Propaganda geworden.
Ich habe mir auch kurz das Video angeschaut vor einiger Zeit und da saß McCain in der ersten Reihe Und er hat nur gelacht, gegrinst, als Putin geredet hat.
Hm. Hat sich wahrscheinlich später gewundert, dass man irgendwas machen
dass
kann.
Dass er das auch tatsächlich durchzieht.
Zum Glück hat er das gemacht, ja.
Okay. Eine Sache, die Putin dann durchgezogen hat, oder die russische Regierung, das passt ja auch zum Thema, ist eben, dass sie die NGOs gezwungen haben, ihre Finanzen offen zu legen. Mhm. Ne, wenn ich das richtig noch zusammenkriege, also die westlichen NGOs in Russland müssen sozusagen darlegen, wie sie sich finanzieren. Und da gab es natürlich einen riesen Aufschrei im Westen nach dem Motto, oh, der böse Putin verbietet die tollen Menschenrechts-NGOs. Aber das hat natürlich genau diesen Hintergrund. Außerdem hat er sie nicht verboten, aber sie müssen halt die Finanzen darlegen, was ja eigentlich auch völlig legitim ist. Mhm.
Aber inzwischen sind sie alle verboten, glaube ich, oder die meisten, zumindest die von Soros, also in Russland und in China, glaube ich, erst seit ein paar Jahren.
Ja, nachdem sie sich halt wiederholt nicht an die Gesetze gehalten haben.
Ja.
Und an die Anforderungen, die Putin und die russische Regierung gestellt hat an die NGOs.
Ja, und glaube ich, teilweise ist ja auch, Putin spielt ja oft so dieses Spielchen, wenn ihr irgendwas Blödes macht, dann reagieren wir halt darauf, indem wir einfach genau dasselbe auch machen. Also zum Beispiel, wenn in den USA dann russische Diplomaten rausschmeißt, dann sagt, okay, ich schmeiß einfach genau dieselbe Zahl auch raus. und solche Aktionen. Und so, ich glaube, mit den NGOs war auch irgendwas, ich meine auch die, was da in den USA und so abgeht mit der ganzen, unter jedem Bett ist ein Russe, der irgendwelche Wahlen fälscht und so. Und dann werden ja immer mehr Restriktionen dann auch an russische Medien und so. Und er reagiert dann auch entsprechend darauf teilweise, ne?
Ja, oder in einer ganz unerwarteten Weise. Beispielsweise, dass er letzte Weihnachten also die Kinder von US-Diplomaten also in Kreml zum Weihnachtssingen eingeladen hat. Hm. Also als Antwort, ich glaube, war das auch Ausweisung von russischen Diplomaten gewesen?
Ich glaube, ja. Zeit,
ja.
Das war direkt am Ende von der Amtszeit von Obama und die russische Regierung, darunter eigentlich hauptsächlich Putin, hat einfach gesagt, jetzt machen wir mal das Spiel nicht mit und lassen uns nicht da irgendwie runterziehen, sondern laden einfach die Leute ein und zeigen, dass man das auch anders lösen kann. Aber das hat ja irgendwie dann am Schluss auch nichts gebracht, weil es wurde ja eigentlich wöchentlich weiterhin durchgezogen, dass irgendwelche Vorwände aufgebracht wurden und dass dann Russland reagieren musste.
Okay, wollen wir noch was zu Russland sagen, damals? Oder wollen wir zu einem anderen Land weitergehen? Hat jemand noch was?
Nee, für den Moment.
Nein.
Okay, ich denke, wir kommen auf jeden Fall nochmal zu Russland zu sprechen, wenn wir auf die aktuellsten Beispiele gehen. Ich würde sagen, mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir nach China mal kurz überschwenken, und zwar von dem Tiananmen-Platz. Oder? Oder was denkt ihr?
Doch, das wäre auf jeden Fall interessant, also weil das nämlich eine Sache ist, also die kaum jemand weiß und die ehrlich gesagt auch mich überrascht hat beim Lesen des Buchs.
Also ich habe das ehrlicherweise auch nie gewusst, dass diese ganze Schießerei auf diesem Platz gar nicht stattgefunden hat.
Genau, also es war halt, kurz zum historischen Kontext, es war auch halt Ende der 90er, 1989 genau, und zwar im Juni 89, wo es halt auch Aufstände gab, Studentenaufstände. Und wo halt dann in den Medien präsentiert wurde, dass da hunderte Zivilisten von der chinesischen Armee umgebracht wurde.
Eigentlich Tausende, ja.
Tausende. Genau. Und dann schrieb halt der Engel, dass das überhaupt nicht stimmte. Und dass die Medien ja ein Bild präsentiert haben, was überhaupt nicht existierte.
Da soll es zwar schon Unruhen gegeben haben, aber nicht direkt auf dem Platz, sondern in den umliegenden Gegenden, wo sich einfach irgendwie Gruppen, die sich gegenübergestanden haben, vielleicht auch mal zu Waffen gegriffen haben, aber es ist nicht so geschehen, wie es uns präsentiert wurde, dass eben die chinesische Regierung dort auf dem Platz irgendein Massaker begangen hat an den Oppositionellen, also an den Studenten.
Und ja.
Ja, und die Studenten, diese Studenten, sie waren übrigens auch von Nichtregierungsorganisationen finanziert.
Ja, die hatten dann zufälligerweise Studienplätze in Harvard zum Beispiel oder Princeton vielleicht und konnten dort schön weiter studieren, waren erfolgreich und hatten natürlich dann nichts mehr mit China zu tun.
Wobei man natürlich da sagen muss, dass viele dieser Studenten, wie man es ja auch in den alle den anderen Eingriffen der Amerikaner gesehen hat, die meisten dieser Studenten wissen natürlich nicht, für was sie da auf die Straße gehen. Ne? Mhm. Das sind dann immer nur selected few, wie man in Englisch sagt, also nur bestimmte Leute in diesen Gruppen, meistens irgendwelche Führungspersönlichkeiten, die Bescheid wissen über die eigentlichen Pläne und die Studenten drunter denken halt, sie setzen sich für eine gute Sache ein, für Freiheit und was weiß ich. Obwohl in Wirklichkeit eine ganz andere Agenda im Spiel war, die eben so aussah, dass Amerika die Kontrolle über China erlangen wollte.
Ja, und es ist ja auch bemerkenswert, dass eben jene Studentenführer, die Bescheid wussten und die dann auch, also diese Falschaussagen, also als dabei mitgeholfen haben, das in die Welt zu setzen, also dass die dann direkt im Anschluss an dieses Sit-in, also wo die Studenten mit der chinesischen Armee übereingekommen sind, also dass sie gewaltlos ist, dass nicht geschossen wird, also wenn sie gewaltlos gehen, also dass sie herausgeschmuggelt worden sind von einer CIA-Untergrundbahn, glaube ich.
Mhm. Ja, richtig. Da gab es auch eine Bahn, die, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die sogar bis nach Hongkong führte, oder zumindest führte die halt von den Gebäuden weg im Untergrund, ja. Und das Interessante ist halt auch, wie wir es auch in aktuellen Beispielen dann nochmal sehen, ist eben, dass eben diejenigen, die behauptet haben, dass es dort eine Massenschießerei gab oder dass die Armee losgeschossen hat, diejenigen waren da zu der Zeit gar nicht mehr auf dem Platz, sondern schon entweder außerhalb von Peking oder sind gerade abgereist. Und ja, das haben wir halt, ich glaube, auch in anderen schon mal behandelt. Zum Beispiel, ich glaube, war das die Babyfrage in Irak, dass da Leute benutzt wurden, die denen überhaupt nichts passiert ist und eben bewusst so ein Bild darstellten, was gar nicht vorhanden war, dank der Medien. Also die hat dann bewusst die Bevölkerung aufhetzte und die, oder vor allen Dingen westliche Bevölkerung aufhetzte, damit man halt sagt, die bösen Chinesen. Und ich denke mal, das haben sie auch erfolgreich erreicht. Weil es ja immer noch, zumindest geht es mir auch öfters so, ich frage mich halt auch manchmal, ist es denn China wirklich jetzt gut oder China böse? Man weiß es halt einfach nicht,
Man kann es halt nicht immer so schwarz und weiß betrachten.
Ja.
Das ist natürlich das, was die Machthaber, die Elite gerne will, dass wir alles schwarz und weiß betrachten und dass wir gleich überall das Böse sehen oder nur das Gute, sondern und nicht die Sache ein bisschen differenzierter und auch vielleicht ein bisschen in Grauzonen betrachten und dass die Welt eben komplexer ist als nur schwarz und weiß.
Und das dient halt daher, dass die halt sagen, die NGOs und die Hintergrundmänner davon halt sagen, Demokratie ist das einzig Wahre und alles andere muss verboten werden. Und das halt immer nur aus der Sicht und vorrangig aus der Sicht der USA, dass halt nur so ein Land funktionieren kann, aber es natürlich auch andere Wege gibt, die halt auch legitim gewählt wurden, nur dass sie eben eine andere Staatsstruktur haben.
Ja, und Demokratie in dem Sinne ist einfach nur ein Vorwand, um ihre geopolitischen Zwecke zu durchführen zu können, genauso wie es jetzt in China war.
Es geht ja gar nicht um nachhaltige Veränderungen, ne? Also sonst, Entschuldigung, so dumm kann man gar nicht sein. Das lässt sich anders einfach nicht erklären. Also es ist nicht daran gelegen, nachhaltig etwas zu verändern, wo man vielleicht auch auf Besonderheiten des Landes guckt, sondern es sind eben geopolitische und dann meistens Wirtschaftsinteressen, für die die Unruhen und Instabilitäten ja fantastisch sind.
Ja, diese Demokratie ist einfach die Fassade. Und da muss man wirklich Ponerologie lesen und nochmals lesen.
Ist nur noch der Begriff und...
Ja. Genau. Also da gab es auch... sprich.
Nee. Go ahead.
Ich wollte kurz ein Beispiel zu Georgien erwähnen. Also da gab es ja auch einen Putsch. Mhm. Und da erklärt der Autor, dass das wahre Ziel von diesem Putsch war, dieses Pipeline, also vom Kaspischen Meer durch Georgien und dann in die Türkei. Und das, ja.
Und was ich auch interessant fand in Bezug auf auf diese Sache in Georgien und was damals passiert ist und auch später in Libyen, mit diesem Angriff der NATO auf Libyen, habe ich dann im Nachhinein mich noch mal ein bisschen informiert und es ist tatsächlich so, dass bei beiden Fällen zu dem Zeitpunkt Putin nicht an der Macht war, sondern Medvedev. Und in beiden Fällen war das eigentlich kurz nachdem Medvedev an der Macht war, sind dann plötzlich diese gefährlichen, also für Russland gefährlichen Separatismusversuche ausgebrochen in Russland, wo ich mich dann halt auch gefragt habe, ist das Zufall, dass das immer direkt nachdem passiert ist, nachdem Medvedev an der Macht war, oder ist das, weil der Autor erwähnt, glaube ich, auch, dass Medvedev und seine Clique, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, eben auch in der UN damals, als diese Libyen-Sache gewesen ist, kein Veto eingelegt haben gegen...
Haben sich nur enthalten, glaube ich, oder?
Ja. Haben sich enthalten, ja, genauso wie China. Ja. Und hätten sie ein Veto eingelegt, hätte die NATO größere Probleme gehabt, das durchzuziehen, was sie dann in Libyen durchgezogen haben.
Aber das wäre sowieso passiert.
Ja. Ach, egal, was sie gesagt hätten. Mhm.
Also was mir dazu auch noch einfällt, 2008, also als diese Separationsgeschichte da in Georgien passiert ist, fanden ja auch diese Unruhen in Tibet statt, anlässlich der Olympischen Spiele in China 2008, um halt da auch also Unruhe reinzubringen. Und das Ganze, das war auch, also nehme ich sehr stark an, also auch alles von außen, also orchestriert.
Da könnte man wirklich auch einen Dalai Lama manchmal ein bisschen kritisch hinterfragen, ob er vielleicht auch benutzt wird, theoretisch.
Ja. Also er wird definitiv benutzt. Da gibt es einige Bücher, die das ziemlich genau aufbröseln, dass er eigentlich nur ein Agent der CIA war und ist und diese Tibet-Sache einfach nur ein Vorwand ist, um China zu schwächen.
Genauso und vor allen Dingen emotional ein schlechtes Bild zu zeigen.
Ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, also das bringe ich einfach gleich mal hier mit ein bei der Gelegenheit. Also 2 Jahre, also bevor diese Unruhen waren in Tibet 2006, also war ich in Indien und war da auch so in tibetischen Gemeinschaften und so unterwegs. Und da habe ich dann auch so das Gerücht gehört, also dass Bush...
Okay, Maria scheint irgendwie verschwunden zu sein. Maria, bist du da?
Ja.
Okay, du warst gerade weg gewesen, vollkommen.
Okay.
Okay, du hast von Indien erzählt 2006 und Gemeinden hast du was erzählt. Genau. Bis dahin.
Ja, und da gab es Gerüchte, also dass Bush also einer ganzen Anzahl von Tibetern also solche Green Cards hätte ausstellen lassen, also die die dann auch Tibetern also ich glaube auch US-Staatsbürgerschaft ermöglichen oder dass die freier reisen können in den USA. Wo ich mich dann hinterher gefragt habe, ob die also rekrutiert worden sind, also um diese Unruhen damit zu befördern.
Also es wäre durchaus legitim, für die ist es sehr viel wert oder überhaupt diese Green Card war, ist glaube ich heutzutage immer noch hoch angesehen, okay, ich würde da nicht hingehen, aber es ist einfach dieses ultimative Status, ich kann in die USA, ich darf dort arbeiten und ja, ich denke mal, es ist ein mögliches Mittel.
Ja, ich glaube, das haben die wirklich mit ganz vielen anderen gemacht und das war eben alles zu der Zeit, also wo Medvedev dann, also 2008, wo Medvedev an der Macht war. Russland.
Okay, gut. Gibt es noch was zu China und Tiananmen-Platz? Also Zusammenfassung von diesem Tiananmen-Ereignis ist halt einfach, es hat nicht das stattgefunden, was uns die Medien berichtet haben und was die aufgebracht haben, dass da wirklich niemand gestorben ist oder zumindest nicht auf diesem Platz drumherum, garantiert, bestimmt, aber nicht, das ist nicht das Geschehen, was die Medien offiziell damals berichteten. Okay, dann können wir weitergehen. Was kam danach? Ich glaube, Jugoslawien, oder? Kann das sein?
Ja.
Was Engdahl berichtete? Genau, und das ist, glaube ich, gerade für uns Deutschen was sehr Spannendes. Auch spannend, ne? Okay, ist vielleicht ein blödes Wort, eigentlich was sehr Tragisches, weil wir da gerade als Deutschland zum ersten Mal wieder aktiv im Krieg teilgenommen haben seit dem Zweiten Weltkrieg und damit eigentlich auch sehr viel Unheil angerichtet haben in diesen Ländern. Aber die Frage, die ich vielleicht erstmal im Kopf hätte, ist natürlich, warum wurden diese Balkanstaaten angegriffen? Weiß das jemand von euch?
Ja, Jugoslawien, das war ja von Anfang an so ein künstlicher Staat, also mit 6 Republiken, mit 3 unterschiedlichen Religionen, also katholisch, Islam und christlich-orthodox. Und ich glaube, das war quasi das schwächste Glied. Plus, das hatte natürlich perfekte strategische Position für NATO und für Amis generell.
Also, ja, Entschuldigung. Kein Problem. Also Jugoslawien wurde erst 1918 gegründet, direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Und da haben sich halt die Siegermächte zusammengesetzt und vor allem England und Frankreich und haben sozusagen die Grenzlinien gezogen. Und deswegen war das eigentlich von Anfang an ein ziemlich konstruiertes Land. Und dort haben dementsprechend dann eben auch viele verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen miteinander zusammengelebt und Churchill hat schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs eben davon gesprochen, dass Jugoslawien der weichste, ein weicher Unterleib Europas ist. Also sozusagen wie wenn jetzt ein Räuber irgendein Tier fassen will, dann zum Beispiel ein Igel, sagen wir jetzt mal ein Igel, da ist die
Stacheln.
Genau, und da ist die Stelle, die am schwächsten oder am angreifbarsten eben ist, das Unterleib. Und Churchill hat damals eben schon davon geredet, dass Jugoslawien eben sozusagen das schwächste Glied in Europa ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte eben die USA und vor allem nach dem Zerfall der UdSSR hat eben die USA befürchtet, dass Europa zu stark wird und sich vielleicht zu einer eigenen Union zusammenfindet und eine eigene NATO gründet, die ja eigentlich auch in Planung war nach dem Zerfall der UdSSR, also sozusagen ein großes Machtzentrum, das vielleicht sogar mehr Macht bekommen könnte als die Amerikaner selber. Und deswegen hat man eben versucht, sozusagen Europa wieder zu teilen oder der europäischen Bevölkerung zu zeigen, ja, ihr seid nicht so fortschrittlich, bei euch kann es immer noch Krieg geben und deswegen wurde halt dann Jugoslawien ausgewählt, um sozusagen in Europa wieder Krieg herrschen zu lassen, im Herzen Europas.
Ja, ein weiterer Grund ist vielleicht auch so die kulturelle Verbundenheit. Also Serben sind ja nun, glaube ich, orthodoxe Serben, die größte Bevölkerungsgruppe gewesen im vereinten Jugoslawien, also die kulturelle Nähe zu Russland. Also das spielt da sicherlich auch mit rein. Und auch wenn so viel explosives Potenzial da ist durch die verschiedenen Ethnien, war es trotzdem wirtschaftlich einer der robustesten Staaten, also der ehemals kommunistischen osteuropäischen Staaten. Ne? Also so, dass die also mit einem ganz eigenen Weg, gerade auch in der Wirtschaft, wie sie gegangen sind, so. Also es war eigentlich auch ein Start, also ein möglicher Weg, wie es auch hätte gehen können für viele Länder.
Das heißt einfach, genau die Konkurrenten wieder auszuschalten. In dem Fall hat Jugoslawien, damit Europa nicht stärker wird und den USA eine Gefahr werden kann. Und natürlich immer, ich denke mal, so wie ich es in Engels Buch verstanden hatte, ist immer Russland ein vorrangiges Ziel gewesen. Trotzdem immer Russland im Ball zu halten und Russland näher zu kommen, damit sie irgendwann mal angreifen können. Aber dazu kommen wir dann nochmal zu sprechen, mit diesen Raketenschutzschild zum Beispiel.
Und eigentlich auch um die Weiterexistenz von NATO.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also die NATO war ja auch echt bedroht nach dem Ende des Kalten Krieges. Ich meine, der ganze Sinn der NATO war ja nur vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zu sehen. Und dann war der zu Ende und dann wäre die Gefahr gewesen. Ne? Und das schreibt er auch in dem Buch, dass dann halt auch viele in Europa dann gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt Schluss mit dem Quatsch, brauchen wir nicht mehr. und das musste natürlich verhindert werden. Abgesehen davon ist es auch, ich glaube, das wurde auch erwähnt schon, also jenseits von allen geopolitischen großen Strategien und so, ist es einfach auch ein Milliardengeschäft, also für die US-Rüstungsindustrie, weil die ganzen Partner ja auch alle da bestellen müssen. Und also da geht es einfach auch um viel Geld. Und wenn jetzt einfach die Leute alle sagen, ja gut, nee, eigentlich jetzt so Waffen und so brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ja, da muss man natürlich was tun.
Oder eben auch, also um diese, also es sind ja auch also so große, also Ölvorkommen ausgelotet worden, also so im Bereich des Kaspischen Meeres. Also dass eben die USA die Kontrolle sich darüber auch sichern wollten. Also was, also wo ja dann auch, also Georgien dann so ein weiteres Glied, also in dieser Kette war. Deswegen wollten die dann auch, also in Jugoslawien, das, also es kam aber dann erst im zweiten Teil des Jugoslawienkriegs, also wo es dann vor allem um den Kosovo ging, um da eine große Militärbasis zu errichten. Eben diese Ölvorkommen im Auge zu behalten und auch, also dass Russland sich bloß die Kontrolle nicht darüber sichert.
Und vor allen Dingen auch nahe der Krim zu sein, weil dort Russland die Schwarzmeerflotte hat, um damit halt auch zuschlagen zu können. Und gerade Ukraine, kommen wir da nochmal zu sprechen, ist natürlich da ein sehr wichtiger Punkt gewesen vor wenigen Jahren.
Ich glaube, eine Sache zu Jugoslawien sollte man vielleicht noch ansprechen, und zwar, weil das ja auch heutzutage hochrelevant ist. Ich glaube, da sind dann zum ersten Mal, also nach Afghanistan zumindest, diese Dschihadisten eingesetzt worden. Also diese ganzen fanatischen Islamisten sind sozusagen, haben sich da auf Seite der bosnischen Muslime geschlagen und wurden quasi aus, auch teilweise aus Afghanistan und so, also ehemalige Mujahedin wurden da rekrutiert, und es wurde halt eben auch durch die CIA organisiert, dass dann halt diese Dschihadisten da kräftig mitgemischt haben. Und das ist ja ein Muster, was sich ja bis heute mit Islamischen Staat und so weiter wiederholt, dass das eben diese muslimischen Fanatiker Armeen halt quasi wie so als Schachfigur eingesetzt werden, um überall hingezogen zu werden, um da Chaos anzurichten. Also es ist schon interessant, dass dann halt die NGOs erstmal vorpreschen und ne, dann gibt es irgendeine Studentenrevolte oder was weiß ich, und das wird dann alles medial hochgejubelt und dann kommen die Dschihadisten und werden dann zu Freiheitskämpfern da stilisiert. Also dieses Muster ist schon
interessant. Diese Kämpfer kamen garantiert halt auch aus Afghanistan, wo sie halt den Krieg gegen Russland geführt haben. Also bezahlte Söldner. Und was, glaube ich, auch in Jugoslawien, also das könnte auch im Bosnienkrieg gewesen sein, dass viele dann auch Pässe bekommen haben, dass sie halt offiziell halt zu diesem Land gehörten. Und dann konnte niemand sagen, das sind ja keine Söldner. Und das
Doch, genau, das war im Bosnienkrieg. Oh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, kein Problem. Das wollte ich halt nur sagen, dass eben, ja, wurden Pässe ausgestellt, ganz offiziell. Das sind Leute aus unserem Land und sind keine Söldner hier im Einsatz. Damit konnte man offiziell sagen, sind unsere Leute haben gekämpft und keine fremden Legionäre.
Genau, also das war auch so dieses Bild, was in den Medien vermittelt worden ist. Also dass die bösen Serben hätten die Bosnier unterdrückt, die halt alle muslimisch waren und alle auch genetisch aus dieser Region gestammt hätten, und dass da irgendwelche Orientalen dabei waren. Also das wurde halt alles schön verschleiert.
Ja, das ist unglaublich. Ich wollte kurz sagen, da muss man auch erwähnen, dass von einer Seite, da wurden die bosnischen Muslime unterstützt mit diesen ganzen Veteranen aus dem Afghanischen Krieg, und von der anderen Seite die ganzen Faschisten, diese kroatischen Faschistenorganisationen. Also kroatischer Faschismus ist bekannt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe auch nicht gewusst, dass da angeblich in Kroatien Konzentrationslager gab, wo auch Juden und Serben schon im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurden. Und Soros und seine ganzen Nichtregierungsorganisationen, inklusive USA, Kanada und Deutschland. Sie haben diese ganzen Untergründe, die Faschistenorganisationen unterstützt, finanziell und mit Waffen.
Genau, das war nämlich das, worauf ich eben auch hinaus wollte, dass das ist ein, also das muss man sich einfach mal im Kopf vorstellen, was das für ein Verdrehen ist, ne? Dass am Ende stehen die Serben, die die Muslimen unterdrücken, und die Serben, die quasi genauso schlimm sind wie Hitler und die Nazis, und die eigentlichen Nazis der Region werden zu Opfern. Und das schreibt der Autor ja auch in dem Buch, dass er ja auch, also diese Unterstützungskampagne innerhalb der USA, wo auch viele jüdischstämmige einflussreiche Amerikaner gewonnen werden mussten, denen mussten halt die bosnischen Muslime, also die halt mit der SS kooperiert hatten, und also mussten halt quasi als die Opfer und die Guten verkauft werden. Ne? Also das ist unfassbar. Also wie kreuz und quer es geht und was man selber am Ende halt auch denkt.
Da spielen halt vor allen Dingen die Medien eine riesige Rolle, gerade was überhaupt diese Propaganda angeht. Und hat auch ein Kommentator der Flöters Folgendes geschrieben: zu George Soros fällt mir ein anderes Beispiel ein, wo durch PR-Umwandlung ruchlose Oligarchen zu bewunderten Philanthropen werden. Nämlich John Rockefeller Jr., der hatte das Ludwig-Massaker von 1914 zu verantworten, wo Bergarbeiterstreiks militärisch niedergeschlagen wurden. Mit der PR-Aktion wie die Rockefeller-Stiftung würde er vom meistgehassten Menschen zum selbstlosen Menschenfreund. Also schon zur damaliger Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der Flöters vermutet hat, dass es die erste wahrscheinlich PR-Aktion war, die es damals gab. Das
fällt ja auch in die Zeit mit dem Edward Bernays und so. Das war so der Beginn der modernen Werbung auch. Und ja, und das ist auch echt wichtig, glaube ich, diese Wortspiele, weil wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, am Anfang oder früher hat die CIA ist einfach in Länder reingegangen, so wie in Südamerika, und hat da halt irgendwelche Putsche organisiert und so, und dann haben halt die Leute angefangen gesagt, naja, also eigentlich ist das ja ein bisschen gegen das Völkerrecht, also wenn jetzt unser Geheimdienst da irgendwelche Putsche anzettelt und so, und war halt so etwas verrufen. Und wenn du halt mit NGOs irgendwo reingehst, die halt eigentlich, wo die halt in den Statuten stehen haben, wir fördern Demokratie, wir setzen uns für unterdrückte Journalisten ein, wir sind für Pressefreiheit und was es da alles für Themen gibt, ne, oder für die Rechte von Homosexuellen, was auch immer, ne? Und es klingt alles dann eigentlich total unschuldig und total schön. Ich meine, wer ist denn dagegen, ne? Also wer ist denn gegen Pressefreiheit? Niemand, ne? Also und dann klingt das so nett, und letztlich wird aber da einfach so ein völlig verdrehtes Bild von der Realität erzeugt.
Und das heißt, gerade mir ist halt aufgefallen, gerade weil ich auch in dieser Zeit aufgewachsen bin, von diesem Bosnienkrieg und halt Slobodan Milosevic. Ich habe das halt auch damals ein bisschen Medien verfolgt, war natürlich noch sehr jung gewesen damals, und habe halt dann auch gedacht, dieser böse Milosevic, dieser Menschenschinder, und der wurde halt auch mit Hilfe der Medien eher als Massenvergewaltiger dargestellt.
Als zweiter Hitler.
Als zweiter Hitler, ja. Genau, das war dieses große Schlagwort. Und ich habe das halt dann damals auch geglaubt, natürlich. Das ist ein ganz böser Mann, der muss beseitigt werden. Und die Bomben sind richtig, die da drauf fliegen. Und das muss man sich mal überlegen, wie das funktioniert. Genau, was für Gedanken man dann spielt.
Genau, das habe ich auch gedacht. Also ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen. Und ich weiß auch noch, auch die Armen, also Kosovo-Albaner, sieht man die Bilder in den Medien, wie sie alle vertrieben werden. Und der böse Milosevic, ist nur gut, dass die Bomben alle fallen und so. Also,
Wir hatten im Vorfeld ja schon drüber geredet, wer da Interesse hat, da gibt es ja noch diese Doku. Es begann mit einer Lüge, Deutschlands Weg in den Kosovo-Krieg, glaube ich, heißt die. Die werden, für nochmal guckt, die ist auch online auf YouTube oder so zu sehen. Die räumt da einfach auch mit ein paar Märchen auf und wie Bilder auch wirken. Also das lohnt sich wirklich, wer da Interesse hat.
Und das ist gerade auch aus der deutschen Politik halt so spannend, gerade ein Joschka Fischer, der Grüne, der Liberale, der Friedensmensch, der dann, ja, wir bomben mal. Natürlich, er war damaliger Außenminister, natürlich dann sich für Krieg ausgesprochen hat, als ursprünglich.
Ich erinnere mich auch noch an den Parteitag von den Grünen damals. Und man muss sich ja überlegen, die Grünen sind ja ursprünglich mal eine Antikriegspartei und so
gewesen. Pazifisten.
Genau. Und der Fischer hat sich dann dahingestellt und hat die Rede gehalten, hat auch faule Eier abgekriegt und so. Also es gab schon auch Widerstand innerhalb der Partei, aber nicht genug leider. Und er hat wirklich original damals gesagt, das ist Hitler. Milosevic ist Hitler und wenn ihr gegen Nazis seid und wenn ihr damals wenn ihr auch der Meinung seid, man hätte damals gegen Hitler was tun müssen, ne, dann hier los geht's mit den Bomben. Also es war schon extrem perfide und die Doku, die gerade schon angesprochen wurde, die zeigt halt auch, dass das alles frei erfunden war, also mit den Konzentrationslagern, also das gab's alles gar nicht, das war alles einfach nur erfunden. Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, also warum Deutschland nun genau in diesen Krieg eingetreten ist und warum die Grünen das so unbedingt wollten.
Also zuerst einmal war es ja eine NATO-Sache und hinter der NATO steht natürlich Amerika und die treibende Kraft war, wie gesagt, eben die Grünen und damals war halt Rot-Grün an der Macht und der Bundeskanzler war eben
Schröder,
genau. Schröder, ja. Genau. Der übrigens auch vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 1-2 Jahren eben gesagt hat, dass das, was er damals zugelassen hat oder was er auch mit unterstützt hat, dadurch eben völkerrechtswidrig war und eigentlich ein Kriegsverbrechen war. Was er jetzt gesagt hat, nachdem er aus dem Amt draußen war, was man auch immer wieder sieht, dass dann viele dieser Politiker sich erst trauen, irgendwas gegen diese Vorgänge zu sagen.
Ich glaube, das wurde damals als NATO-Bündnisfall präsentiert, also quasi erst ein Bündnisfall. Obwohl genau. Jugoslawien eigentlich kein NATO-Mitglied war, aber alle mussten trotzdem irgendwie einspringen.
Was ja damals schon direkt gegen die Statuten der NATO verstoßen hat, weil in den Statuten eben stand, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, sozusagen, dann ist ein Bündnisfall da, aber da ist ja kein NATO-Land angegriffen worden, deswegen war das damals schon totaler Humbug.
Ich glaube, genau in dieser Zeit wurde damals dieser Begriff Responsibility to Protect, also diese Schutzverantwortung entwickelt, dass man schwachen Ländern helfen soll und man ist dafür verantwortlich.
Genau. Ich glaube, das war das erste Mal, dass die das Wort, ich glaube beim Kosovo-Krieg, das erste Mal, dass die das benutzt haben, so richtig, ne? Mit der
Ja, Schutzverantwortung und humanitärer Krieg. Ich glaube, das war damals entstanden.
Genau, um die Welt von einem zweiten Hitler zu befreien.
Und dann gab es eine Person, die mir noch aufgefallen ist, was der Engler beschrieben hat, das ist dieser Orich. Ich weiß nicht, euch noch? Genau, der ist halt wirklich ein Schlechter gewesen, der viele hunderte Menschen umgebracht haben durch Gräueltaten. Und er wurde am Ende durch den Haager Gerichtshof eben für 2 Jahre Haft verurteilt. Und zusätzlich, nachdem er diese Hunderten ermordet hat und halt auch befohlen hat, dass die sterben, wurde halt dann in Berufung das Urteil aufgehoben. Das heißt, die Kriegsverbrecher müssen, wie es Engler schreibt, wörtlich, der muss sehr einflussreiche Freunde gehabt haben. Das ist unglaublich. Und Milosevic stand ja auch davor, vom Kriegsgericht damals, und er ist dann seltsamerweise an einen Herzinfarkt gestorben. Und halt dieser Orich wurde freigesprochen, der wirklich hunderte Menschen auf dem Gewissen hatte. Und ja, einfach entsetzlich. Und da geht es halt vor allen Dingen um die Massaker von Srebrenica, die damals auch sehr stark in den Medien vertreten waren, gerade hier in Westeuropa.
Ja, das war ja auch eine Riesenlüge gewesen. Also es ist auch nicht bewusst gemacht worden, dass halt ständig auch die muslimischen Serben unter diesen Nasa Orić irgendwelche Überfälle, also auf Dörfer in Srebrenica, also schon vor 1995, ausgeführt worden sind, also von 92 bis 93 geschah das hauptsächlich und dass sich dadurch natürlich also sehr viel Zorn und Wut dann also bei den bosnischen Serben aufgebaut hat und dass dann der Nasa Orić dann irgendwann so seine Truppen abgezogen hat und hat dann diese Region ohne Widerstand gelassen und da sind dann die Serben rein und also unter Mladic. Und haben dann halt alle Männer also umgebracht, aber die Frauen und Alten gehen lassen, während das der Nasa Orić nicht getan hat.
Ja. Das war einfach eine Provokation. Also Srebrenica war damals so eine UN-Schutzzone und angeblich Serben hat diese ganzen Regeln in dieser Schutzzone verletzt, indem sie einfach angegriffen haben. Aber das war nichts anderes als eine Reaktion auf diesen Angriff.
Ja, und das sollte den NATO-Angriff herbeiführen, also der 1995 stattfand auf Jugoslawien.
Genau, noch ein Kommentar von Flötus. Zum einen schreibt er, mit Bomben schafft man keinen Frieden, sondern Friedhöfe, und ja, ganz simpel und voll zutreffend, es gibt keinen humanitären Krieg.
Ja.
Das ist einfach auch wie Neusprech von George Orwell, was in ähnlicher Weise auch der Herr Engdahl mit erwähnt hat. Dass man halt humanitären Krieg, das ist einfach ein unglaublicher Begriff. Okay, gut. Jetzt wären wir bei den Balkanstaaten gewesen. Wohin wollen wir als nächstes gehen?
Die Absetzung von Milosevic, also auf die sanfte Methode, also in Anführungsstrichen.
Vielleicht sollten wir erstmal klären, warum Milosevic überhaupt zu diesem Hitler aufgestiegen ist und wann es begangen hat. Das hat, glaube ich, 1991 oder 92 hat es angefangen, als er an die Macht gekommen ist, und das hat eben eine fast sieben Jahre Vorgeschichte gehabt, nämlich 1984 hat die Reagan-Administration, also vom damaligen US-Präsidenten, hat eben ein Gesetz erlassen über Jugoslawien und wie man mit diesem Land umzugehen hat. Also 1984 hat das Ganze schon angefangen, dieses Land zu destabilisieren. Und das ist dann durch verschiedene Mechanismen weitergeführt worden, darunter eben auch diese NGOs, aber eben auch durch solche Dinge wie die IWF, also der Weltwährungsfonds, die eben dem Land unmögliche Zinsen aufgedrückt haben und unmögliche Wirtschaftsanforderungen oder Aufforderungen, die eben das Land Stück für Stück für 6, 7, 8 Jahre von einem ziemlich fortschrittlichen und wirtschaftlich gut dastehenden kommunistischen Land zu einem sehr schlecht dastehenden Land verkommen lassen haben. Und das war dann erst an diesem Zeitpunkt, als im Land schon extreme Spannungen deswegen entstanden sind, eben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, dass eben dann durch diese Spannungen in der Bevölkerung sozusagen ein Gegenmovement, also eine Gegenbewegung entstanden ist. Und dieser Milosevic war eben, hat dann eben eine Partei gegründet, die eben gesagt hat, wir müssen Jugoslawien zusammenhalten, wir können das nicht zulassen, dass Jugoslawien zerfällt. Und das war, glaube ich, so der Beginn der Sache, dass man ihn dann eben als Hitler defamiert hat, sozusagen. Und die gleiche Geschichte haben wir dann später in so vielen anderen Staaten auch gesehen, wie in Libyen oder Irak oder Syrien, wo eben meistens die Regierungen dieser Länder eben gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, wir wollen nicht, dass unser Land zerstört wird und in verschiedene kleine Regionen aufgeteilt wird. Und das scheint eben den US-Eliten gegen den Strich zu gehen, dass man eben größere Länder hat, die vielleicht eigene Ansichten haben und die sich vielleicht auch wehren können.
Was da auch noch mit reinspielt, bei Karl Milosevic sind, hat er auch eine Organisation, die mit gegründet wurde, die hieß halt OTPOR, und die hat da als Gegenoperation unterstützt wurde, um halt Wähler zu gegen Milosevic aufzutreiben, und halt auch halt Slogans mit Graffitis verbreitet haben und einfach, ich habe jetzt nicht genau das Slogan im Kopf, was die hatten, ich glaube Milosevic verschwindet so ungefähr, in diese Richtung ging das, und das wurde halt dann auch von den NGOs halt finanziert und halt gefördert.
Erst fertig oder sowas?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, ja. Mhm. Genau, diese Aufkleberkampagne dann. Mhm.
Genau, und solche, wie wir es auch am Anfang gesagt hatten, dass eben dann halt gewisse Extreme gefördert werden und finanziert werden, die halt dann die Regierung stürzen können, indem sie halt Wähler motivieren, hier, ihr müsst gegen den sein, ihr müsst für die stimmen und so weiter.
Ich das weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich habe noch ein Zitat aus einem Tagesspiegelartikel, der ist schon ein paar Jährchen älter, von dem Sraja Popovic, der damals mit einer der Studentenführer war in Serbien gegen Milosevic. Ja. Also einfach nur mal so, um so einen Eindruck zu bekommen, also wie da über Revolutionen gesprochen wird. Eine Revolution ist letztlich nichts anderes als eine Werbekampagne. Das sagt Sreja Popovic, der auf dem besten Weg ist, eine Art Guru der friedlichen Revolutionen des 21. Jahrhunderts zu werden. Das von ihm mitverfasste Buch 50 entscheidende Punkte für den gewaltlosen Kampf wird derzeit vor allem in der arabischen Welt verschlungen. Protest funktioniert wie ein ganz normales Business. Wenn du länger als 10 Minuten brauchst, um dein Gegenüber von deinem Produkt zu überzeugen, dann wirst du nicht verkaufen, sagt Popovic, Mitbegründer von Otpor.
Mhm.
Also ja, und das ist so krass, die Leute sind da draußen und sie sagen es. Sie sagen solche Dinge.
Ja. Sie sagen es offen, ja. Ihre Pläne, niemand wundert sich.
Und das ist halt gerade auch in den 90er Jahren, da ging es halt langsam los mit Internet und das wurde dann natürlich immer verstärkter eingesetzt, halt auch gerade in moderneren Sachen wie Syrien oder Ukraine, dass die modernen Medien heutzutage auch ganz gezielt halt kleine Gruppen aktivieren können. Und das haben sie auch damals, ich sage jetzt mal, Jugoslawien oder in Balkanländern eingesetzt, die konnten die anrufen, ein paar Redelsführer, sage ich mal, ein paar Leute zusammentrommeln und spontane Demonstrationen machen, ohne um auf die Polizei zu stoßen. Und das andere war, oh Gott, das habe ich gerade vergessen, genau, das war dieses Prinzip der friedlichen oder gewaltlosen Demonstrationen, die da durchgeführt wurden. Es war halt auch ein direkt entwickeltes Konzept von NGOs gewesen, dass man eben ohne Gewalt Regierungen stützen kann.
Und genau, das war so ein Typ gewesen, also der hatte so ein Institut gegründet, auch in den 1980er Jahren, also Jene Sharp oder so ähnlich hieß der. Mhm. Er hat so ein Handbuch geschrieben, also über Taktiken der gewaltlosen Kriegführung. Und das wurde ausgetestet, also an diesem Platz des himmlischen Friedens in Peking 1989 und wurde dann sozusagen eine Art Blueprint, also für alle anderen, also NGO-gelenkten Demonstrationen und Umstürze.
Das Buch heißt From Dictatorship to Democracy, a Conceptual Framework for Liberation from the Albert Einstein Institution. Und Albert Einstein hatte damit nichts zu tun. Genau. Also sozusagen, ja.
Und solche Aktivisten werden eben auch gezielt geschult in diesen Techniken. Mhm. Also da gibt es dann halt NGOs, die sitzen dann halt teilweise im Westen, auch in Deutschland, wo auch immer. Mhm. Und die laden dann solche Gruppen ein oder einzelne Redelsführer und die dann halt geschult werden, ne? Wie gehe ich mit der Technologie um, was gibt's für Taktiken, was funktioniert und so. Hm. Und dann gehen die wieder zurück in ihr Land, halten noch Geld und dann können die da loslegen.
Ja, also die hatten immer in Anführungsstrichen gute Berater zur Seite. Und ich glaube, was Phil vor uns auch gesagt hat, man kann vielen Studenten vielleicht auch gar nicht vorwerfen, was sie gemacht haben. Die waren einfach, jetzt ganz salopp gesagt, die Trottel gewesen, die halt ausgenutzt wurden.
Und es ist ja auch nicht so, ne, man darf es ja auch nicht so schwarz und weiß sehen. Also solche Proteste sind ja auch nicht einfach nur, also es kann zwar auch sein, dass die einfach nur sozusagen komplett organisiert werden von Geheimdiensten und so weiter, aber oft ist es ja auch eine Mischung, dass es halt Unzufriedenheit gibt in der Bevölkerung. Und es wird dann halt ganz spezifisch in eine Richtung gelenkt mit einem, ne, ich meine, Ukraine ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, also da kommen wir ja noch drauf, ne? Aber ob dann die Leute, also die waren ja unzufrieden, viele Menschen, ne? Und aber ob die sich halt jetzt irgendwie eine Nazi-Regierung gewünscht haben, ist halt die andere Frage. Aber es wird halt einfach benutzt.
Ja. Ja, die wurden getäuscht im großen Stil, die Leute.
Mhm. Ja, im wahrsten Sinne, die wurden wirklich reingelegt. Ja. Und ich glaube, was dann auch aufkam, oder der nächste Schritt war, wenn wir das Land jetzt wechseln, zum Beispiel auf die Ukraine im Jahr 2003, 2004, ist halt dann, dass diese Revolution gewisse Farbnamen bekam. In der Ukraine war es zum Beispiel die orangene Revolution gewesen, dann die Safran-Revolution, die Rosen-Revolution und so weiter, bis wir halt dann irgendwann in der Ukraine 2014 waren. Alle haben schöne Farbnamen bekommen.
Bleibt am Schluss noch irgendwas übrig an Farben? Oder?
Die schwarze Revolution.
Die schwarze Revolution. Das würde aber irgendwie nicht ins Bild passen. Ne?
Nee, nicht so richtig.
Ja, das ist auch interessant, wie sie quasi dieselbe Symbolik benutzt haben.
Mhm. Ja. Also
gerade Otpor, diese Faust, findet man in vielen anderen Ländern wieder.
Und es lohnt sich auch mal, wer die Muße hat, mal auf Wikipedia zu schauen. Der Otpor-Eintrag weil da sind einfach mal so aufgegliedert die Phasen, die sich anscheinend immer wieder erkennen lassen, wenn Widerstand oder quasi die Absetzung eines nicht genehmen Regimes eingeläutet wird, also wie auf friedliche Art und Weise, also wie das halt aufgebaut wird. Also das lohnt sich da mal drauf zu gucken, weil wenn man dann heute, man liest die Zeitung danach dann nochmal anders, wenn man sie denn liest. So.
Und vor allen Dingen, was auch auffällig ist, sind halt diese konfusen oder total scheinheiligen Namen, die sie geben für gewisse Operationen, wie zum Beispiel in Jugoslawien war es Operation Edler Amboss. Also, wenn man sich das überlegt.
Unglaublich.
Und ich glaube, andere hießen ja auch so, um halt irgendjemanden zu stützen. Ja,
Enduring Freedom oder was weiß ich.
Ja.
Da waren sie in Russland damals noch weniger subtil. Das hieß doch Operation Hammer.
Stimmt, Wahnsinn, ja. Konkret. Ja. Aber das Irgendein Amboss hat auch ganz schön ein Gewicht. Ne? Ja. Okay, gut. Ukraine 2004. Wollen wir dazu noch was sagen?
Ja, also das Ziel war ja, also dass damit also Russland eingekreist werden sollte. Weil vor allem die Ukraine, die war ja sehr stark, also so kulturell und auch wirtschaftlich und anderweitig, also auch historisch, also mit Russland verbandelt, also um halt zu bewirken, dass die Ukraine sich loslöst von Russland und halt sich mehr zur NATO hinwendet und zur EU. Und damit, das war so eine, also es beruhte auf einer Strategie, also die von dem ehemaligen, war das Sicherheitsberater von, ich glaube von Carter, Henry Kissinger.
Brzezinski meinst du, oder?
Ach nee, Brzezinski, ja, Entschuldigung, ja, genau. Der hat so ein Buch geschrieben, das heißt The Grand Chessboard, wo es um ein Design, also einer geopolitischen Strategie geht, also dass wenn man Russland die Ukraine entreißt, dass es dann in Kämpfe zwischen den inzwischen selbstständig gewordenen, also souveränen zentralasiatischen Staaten hineingezogen wird, also wenn es imperiale Macht anstrebt und daran aufgerieben würde. Genau, und das war so diese Grundlage oder dieses Motiv, weshalb sie halt die Ukraine von Russland loslösen wollten, also damit Russland dann geschwächt wird. Und ich meine, also Putin hatte sich ja mittlerweile so gezeigt, dass sich unter ihm Russland wieder also rehabilitierte und langsam wieder erstarkte und dadurch halt also zu einer Gefahr wieder heranwuchs, also für den Hegemon USA.
Genau, und was glaube ich auch 1989/90 war mit Gorbatschow und gerade wo es halt so ein Zusammenbruch der Sowjetunion kam, war ja auch das Versprechen gewesen der damaligen NATO, dass sie sich niemals einen Zentimeter Russland annähern wird. Und gerade die Entwicklung ist dann genau das ganze Gegenteil. Die sind Stück für Stück Russland näher gekommen mit weiteren Basen. Genau, und da fällt mir jetzt bloß gerade ein, gerade Basen, ich weiß nicht, wie wollen wir weitermachen? Ukraine, okay, die wollten sich Russland annähern, weil Ukraine und Russland nie voneinander zu trennen waren. Die gehörten einfach zusammen. Zumindest 2004.
Ja, das war die erste Revolution in der Ukraine, die ist dann gescheitert und dann ist ein man kann schon sagen, pro-russischer Präsident an die Macht gekommen und dann im Jahr 2010, hat eben die zweite Revolution angefangen, die dann eben in dem Maidan-Putsch geendet hat.
Nein, er ist 2010 an die Macht gekommen.
Janukowitsch,
genau. Da gab es neue Wahlen, weil dieser Juschenko, der 2004 an die Macht kam, er war ziemlich unpopulär. Ich glaube, am Ende seiner Amtszeit hat er nur 5% aller Stimmen. Und ja, da haben die Menschen, die Bürger, alle Janukowitsch gewählt. Genau, und danach kam, ich glaube, das war 2013.
13, 14.
Da gab es diesen Streit mit diesem EU-Handelsabkommen.
Oh, ja.
Genau, EU wollte Ukraine dieses Handelsabkommen aufzwingen und das war ziemlich Ja, wirtschaftlich gesehen war das komplett an Russland vorbei und
ein schlechtes Angebot fürs Land selber.
Genau, ziemlich schlechtes Angebot. Und als Janukowitsch oder sein Wirtschaftsminister das Ganze abgewiesen hat.
Also Sie haben es nicht mal abgewiesen, Sie haben einfach gesagt, Sie brauchen mehr Zeit, um sich dafür, um sich zu entscheiden zu können, was Sie machen wollen.
Genau.
Und das alleine war schon Grund genug, dass dann der Putsch losging.
Genau, da kam es zu Unruhen und da hat sich Janukowitsch bereit erklärt, ja, ich bin für Neuwahlen und glaube, da reiste auch Steinmeier und dieser französische Premierminister in die Ukraine, um quasi als Garant von diesem Abkommen zu gelten. Ich glaube, genau. Und ich glaube, ein paar Wochen danach gab es da diese Schießereien von diesen Scharfschützen auf diesem Maidan-Platz und das Ganze hat einfach eskaliert.
Ja. Genau. Das haben wir dann die Medien ausgenutzt und das ist halt auch eine ganz typische Strategie, die auch in Syrien verwendet wurde, dass Scharfschützen auf Zivilisten schossen, was natürlich dann die Regierung von Assad war damals. Und das fand ich damals auch ziemlich erschreckend, als ich das gesehen habe. Ich auch gedacht, der böse Assad, wie kann er das wagen? Das war natürlich auch ein Fake, das waren halt bezahlte Leute vom Ausland oder einfach bezahlte Söldner aus der Ukraine, die gegen Janukowitsch sind und nicht die Regierung an sich. Genau, und dann wurden natürlich wieder emotionale Bilder geschaffen, damit man halt sagt, ja, oh Gott, man muss jetzt hier was unternehmen, die armen Demonstranten werden hier niedergeschlachtet und ja, das wahre Bild ist dann ganz anderes.
Und interessanterweise haben diese Scharfschützen auf beide Seiten geschossen.
Ich glaube,
ja, also fast 100 Menschen wurden umgebracht
und da ging es los. Sowohl auf die Polizisten als auch auf die Demonstranten. Ne?
Genau.
Das ist schon, also ich habe die Bilder da immer noch im Kopf, wie die Demonstrationen abliefen. Die Polizisten, die haben wirklich nichts gemacht. Die hatten auch den Befehl von Janukowitsch gehabt, dass sie keine Gewalt anwenden sollen. Und die werden mit Molotow-Cocktails beworfen, gerade auch diese Spezialeinheiten. Und die haben wirklich nichts gemacht und die wurden verbrannt. Oder viele
halt. Ja, das ist wieder dieselbe Taktik. Man hat diese Aufstände, die ein Stück weit dann mit angestachelt werden dann schickt man irgendeinen Gewalttäter rein, also entweder Dschihadisten oder halt in dem Fall also handfeste Nazis, die halt auch diese ganzen Bandera-Jünger und so, die dann dort auch quasi als Demonstranten in Anführungsstrichen dann halt auch die ganzen Molotow-Cocktails geschmissen haben, teilweise bewaffnet waren und dann halt noch die Sniper, die auf beide Seiten geschossen haben und schon ist das Ganze völlig eskaliert.
Mhm. Ja. Und so wurde aus Sicht der NGOs eine erfolgreiche Revolution erschaffen und halt Ukraine halt von Russland abgespalten und innerhalb der Ukraine, wo es natürlich auch viele Abspaltungen gibt und immer noch Bürgerkrieg herrscht.
Und dann gab es natürlich noch einen Haken. Zwar ist die Ukraine dann sozusagen unter die Machtherrschaft der US-Elite geraten durch diese faschistische Regierung, aber die Krim, da hat sich dann Russland eingesetzt im Rahmen des Völkerrechts und dann hat sich halt die Krim dafür entschieden, dass sie eben zu Russland gehören will und nicht Teil dieser faschistischen Regierung in Kiew sein will. Was dann natürlich in unseren Medien auch ausgeschlachtet wurde als
Annexion.
Als Annexion, obwohl es im Völkerrecht Sinne eine Sezession war eben im Rahmen des Völkerrechts.
Und wenn das nicht geschehen wäre, also da muss ich auch sagen, also wenn das nicht geschehen wäre, also dieses Referendum und Abspaltung von der Ukraine, dann hätten wir so einen Krieg auf der Krim wie in Donbass.
Ja.
Und das hat Putin natürlich vorhergesehen.
Ja.
Weil Krim ist das Letzte, was Russland jemals verlieren wird.
Einfach aus dem historischen Kontext heraus.
Also und nicht nur aus dem historischen Kontext damals gesehen, sondern zu dem Zeitpunkt war eben auch die Flotte von den Russen dort stationiert und das war eben in diesem Schwarzen Meer die einzigste Weg sozusagen in die Nahostregion, um auch später irgendwie Syrien zu unterstützen, hätte es nicht so stattgefunden und hätte Russland sich da nicht so für eingesetzt, hätten wir auch nicht die Hilfe Russlands in Syrien erlebt. Also eben einfach keinen Zugang gehabt hätten zu den syrischen Gewässern.
Ja, und heutzutage sind Menschen in der Ukraine auch unzufrieden. Also diese ganzen Nazis, die von Poroschenko und anderen quasi aufgepeppt waren, die sind jetzt stark gegen sie und da gibt es wieder hin und wieder Unruhen. Und ja, also ich glaube, die Tage von der jetzigen Macht in der Ukraine sind auch gezählt.
Und das halt auch wieder unter dem Vorwand der Demokratisierung. Und was haben sie angerichtet? Die totale Zerstörung des Landes. Und ja, halt nicht nur die Ukraine und alle anderen Länder auch.
Das Heftige ist ja, also dass auch hier in den Hauptmedien ja auch diese Nazis gezeigt wurden, also mit solchen Nazi-Emblemen, also auf ihren Uniformen, also ganz offen. Und also, was ich schon wirklich ganz schön unverhohlen fand. Und da wurde kein Kommentar dazu abgegeben. Ja, das sind die die Rebellen oder die Aktivisten oder, also ich weiß gar nicht mehr, als was sie die bezeichnet haben damals, also die für eine freie, demokratische Ukraine kämpft, die freundlich ist gegenüber der EU und wo die Menschen, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen das erhalten, was sie wollen, nämlich sich der EU anschließen zu dürfen und in die NATO zu kommen.
Ich finde das gerade auch ganz spannend, dass du meintest, du weißt schon gar nicht mehr, wer, also wie du die nennen sollst. Ist ja auch sowas so cooles, ne? Also wer ist Aktivist und wer ist Rebell und wer ist Widerstand und wer ist Terrorist? Also so diese, und wenn du es nur oft genug wiederholst, dann fressen es die Leute und schlucken es halt auch, ne? Und dann ist das halt in den Köpfen drin.
Ja, und interessanterweise wurden ja dann die östlichen Gebiete im Donbass und diese Gebiete, wo sich eben nicht dieser Regierung untergeben wollten, eben als pro-russische Separatisten bezeichnet. Was natürlich auch suggeriert, dass Russland dahinter steckt. Obwohl die eigentlich zuallererst pro-russische Separatisten waren, sondern einfach antifaschistische Lieber ihres Landes, oder wie man das auch ausdrücken mag.
Ja, so hätte man sie auch nennen können.
Ja. Und sie waren übrigens
Widerstandskämpfer gegen Faschismus, ja.
Ja, und sie waren übrigens auch bereit, auf Kompromisse mit der jetzigen oder damaligen Macht zu gehen.
Also, das sind sie immer noch, ja, ständig.
Genau, dass man einfach mehr Autonomie bekommt.
Ja, und hier wird ständig drüber geredet, also Russland, also hätte russische Soldaten also da reingeschickt in den Donbass und würde dort kämpfen, also auf Seite der Separatisten. Also diese ganzen Lügen, also das bringt einen echt zum Würgen.
Und da gab es ja noch eine Geschichte und noch vielen anderen natürlich, diesen Banderas, oder? Das ist doch eine Figur, die eigentlich überhaupt keinen positiven Hintergrund hat, oder? Weißt du dazu was, Serge?
Ja, diese Figur hatte keinen positiven Hintergrund.
Also
bis Juschenko in seiner Amtszeit Bandera zu einem Hero gemacht hat, ukrainischen Hero.
Und der Bandera war eben zur damaligen Nazi-Zeit sozusagen ein Chef der dortigen Nazis sozusagen?
Nein, Bandera und seine Gruppierung, sie haben mit Nazis kollaboriert. Und sie haben auch Juden, Polen und natürlich auch Kommunisten umgebracht.
Also es war ein Vollblut-Nazi.
Ja, ein Volksmörder. Ja.
Genau, und in der westlichen Ukraine war er immer ein Hero sozusagen, aber im Rest des Landes war er halt ein narzisstischer Verbrecher.
Ja, das heißt, es wurde einfach ein Held erschaffen, der überhaupt gar keiner ist und halt von den Medienredakteuren auch hochgehoben.
Also von den dortigen Medien. Hier hat man nicht so viel davon gehört, weil wenn man da ein bisschen nachgraben würde, würde man feststellen, dass das nicht ganz so dann zusammenpassen würde.
Ja, also ich fand das ja ganz interessant, also dass das so 2010, das war ja so die letzte Amtshandlung gewesen von Juschenko, den zum Held zu machen, als er abgetreten ist. Also ich frage mich auch, was das Motiv dahinter war. Warum der das gemacht hat. Ob der schon irgendwas wusste.
Könnte sein. Also, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass halt die NGOs, die planen das ja lange, da fällt mir gerade noch was ein, der, die Pläne sind, vielleicht kommen wir noch kurz zu den anderen Ländern kurz zu sprechen, ist ja gerade der arabische Frühling ist ja ganz bekannt, auch gerade 2010, dass diese Pläne, dass diese Länder kaputt gehen, schon Anfang 2000 festgesetzt wurden, dass eben 7 Länder zerstört werden sollen. Und dann wurde das halt Stück für Stück umgesetzt. Das ist der sogenannte Wolfowitz-Plan oder wurde zumindest bekannt.
Doktrin.
Wolfowitz-Doktrin, ja. Wo halt das Pentagon beschlossen hat, ja, wir machen diese 7 Länder kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ukraine auch dazu gehört, aber auf jeden Fall gehörte Irak, Afghanistan und Libyen dazu.
Nein, das waren arabische Länder.
Arabische
Länder. Das war nicht Wolfowitz-Doktrin, sondern das ist anders. Wolfowitz-Doktrin ist halt dieses Doktrin von dem präemptiven Atomarschlag.
Ah, okay.
Dass man so sich instande versetzen soll, dass man quasi in der Lage ist, ersten Atomarschlag zu machen gegen Russland. Das war alles gegen Russland gerichtet.
Und eigentlich hat Dick Cheney dahinter gestanden, der damalige Außenminister.
Und Donald Rumsfeld.
Und Rumsfeld, ja.
Genau, und dieser Plan, 7 Länder innerhalb von 5 Jahren zu zerstören, das kam direkt danach, nach dem 11. September,
glaube ich. Ja, zu diesem, ich weiß es nicht, zu diesem Plan hätte ich auch einen kurzen Audioclip. Der ist halt leider nur auf Englisch. Das Problem, da gibt es deutsche Untertitel dazu, aber ich spiele ihn trotzdem mal vor. Da geht es halt von dem General Wesley Clark, der sich dann später dazu geäußert hat.
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, no. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran."
Genau, das war halt dieses Memo von halt diesem General Clark, was da besprochen wurde, dass die halt diesen Plan schon Anfang der 2000er Jahre hatten, um diese Länder kaputt zu machen.
Also er sagte, dass er damals 10 Tage nachdem der 11. September stattgefunden hat, durchs Pentagon gelaufen ist und er war ein ziemlich hochrangiger Militärmann, denke ich da. Und eben dann dort vom hochrangigen Militärgeneral erfahren hat, dass eben, also 10 Tage nach dem 11. September schon feststand, dass man den Irak angreift, was ja 2003 geschehen ist. Mhm. Und dann erzählt hat, wie er ein paar Wochen später, nachdem Afghanistan bombardiert wurde, den nochmal getroffen hat und dann er erzählt hat, dass es noch viel schlimmer ist als das und dass 7 Länder in 5 Jahren von der Landkarte sozusagen gelöscht werden sollen. Mhm. Und dann hat er halt die Länder aufgezählt.
Also alles arabische Länder.
Und ja.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Plan viel früher feststand und dass es damals nur bekannt gegeben wurde.
Mhm. Ja, und das Ziel dahinter war, gerade um kurz nochmal zu den arabischen Frühling zu kommen, war halt Tunesien, Aufstände waren in Libyen, wurde vollkommen kaputt gemacht. Und es war das Ziel dahinter, eben Gaddafi zu stürzen, was sie auch erreicht haben, gerade durch Clinton mit ihrer blöden Aussage und blöden Kommentar. Das Ziel war dabei, dass eben Afrika nicht vereint wird unter libyscher Kraft, kann man sagen. Gaddafi wollte damals eine andere Währung einführen, eine afrikanische, eine eigene Währung. Goldgedeckte Währung, um einfach unabhängig zu sein. Und das sollte verhindert werden, weil das wurde halt wieder als Konkurrenz angesehen für die USA. Und deswegen wurde Libyen das wichtigste und auch stärkste Land in Afrika überhaupt zerstört.
Deswegen wahrscheinlich auch die Reihenfolge. Tunesien, dann war Ägypten dran und dann war Libyen dran. Ja. Das waren genau die drei Hauptländer, die eben diesen Plan zusammen auf den Weg gebracht haben, der ursprünglich von Gaddafi kam, dass man eben eine eigene Währung in die Welt setzt, die auf Gold basiert und eben nicht auf dem US-Dollar, die eben das wirklich verarmte Land, das durch den Westen eigentlich bewusst schon seit vielen Jahrzehnten arm gehalten wird, obwohl es sehr viele Ressourcen hat und eigentlich reich sein könnte, damit eben dieses Land aufsteigen kann zum zivilisierten, zivilisierten Kontinent.
Ja, dass es sich einfach entwickelt und das wurde auch jahrzehntelang unterdrückt, dass sich Afrika überhaupt entwickelt. Da gibt es billige Entwicklungshilfen, die am Ende überhaupt gar nichts bringen, dass die wirklich auf eigenen Beinen stehen können. Und das wird ganz bewusst gesteuert, weil die eben auch sehr viele Ressourcen haben, die eigentlich Afrika auch zu Reichtum führen könnten. Und das soll natürlich von Anfang bis Ende verhindert werden.
Genau, und sie wollten diese ganzen Ressourcen und vor allem Erdöl in diesen neuen goldenen Dinar verkaufen. Also nicht in US-Dollars, sondern in einer richtigen Währung.
Und ich finde es auch gut, es schließt auch wieder so ein bisschen den Bogen zu der Buchbesprechung von vor ein paar Wochen, wo es ja auch immer wieder um dieses Weapons of Mass Migration Papier geht. Also dass also nicht nur da wird destabilisiert, sondern gleichzeitig setzt du auch noch was anderes in Bewegung, was ja auch verhindert, dass es irgendwo mal wirklich Widerstand dagegen gibt. Ne? Also solange die USA den Nahen Osten destabilisieren und die Flüchtlingsströme nach Europa kommen, ist man hier mit anderen Themen beschäftigt.
So. Ja, vollkommen richtig. Und wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, spielte gerade auch beim arabischen Frühling damals halt auch die modernen Medien eine sehr große Rolle und vor allen Dingen auch in der Ukraine, dass halt Facebook oder CIA-Book, wie man es könnte man es auch bezeichnen, eine ganz große Rolle damit spielte, dass man halt schnell Demonstrationen planen kann, Informationen, falsche Informationen verbreiten kann, um die Bevölkerung aufzuhetzen. Und es hat dann, ich würde jetzt mal so weit gehen, halt gerade psychologisch gesehen, garantiert auch damit verknüpft mit dem limbischen System, was wir da haben. Und wenn halt viele Leute auf die Straße gehen, breitet sich das wahrscheinlich auch unbewusst aus, dass man halt dann auch auf die Straße geht, irgendwie, weil irgendwie so eine Art, ja, ich sag's jetzt mal, so sag ich halt, wie so eine Energie halt existiert, um halt dann loszumarschieren.
Ja, das ist ansteckend.
Ansteckend. Das ist ansteckend. Ja. Genau, und das nutzen die NGOs natürlich erfolgreich aus und wo dahinter natürlich die CIA steckt.
Da sind ja auch schon seit den 60er oder 50er Jahren auch dieses Phänomen also von Massenaufläufen studiert worden. Also durch einen gewissen Professor, also Emery, der bei so einem Tavistock-Institut gearbeitet hat, das glaube ich auch irgendwie mal in Verbindung mit Mind-Control-Geschichten oder so erwähnt worden ist. Und der hat halt so dieses Phänomen von, also des sogenannten Ausschwärmens, also so wie sich Jugendliche verhalten auf Rockkonzerten, also wie damals eben bei den Beatles. Und dieses Phänomen, das wurde dann weiter ausgeforscht und dann halt auch so nutzbar gemacht für diese Massendemonstrationen.
Also genau, vollkommen richtig. Dann, ja.
Genau,
also die wissen genau, was sie einsetzen können, um halt Leute zu bewegen, dass eben Regime gestutzt werden können oder gerechtfertigt werden können. Hier, das Land ist nicht demokratisch und dann stellen sie halt ihre Bilder ins Netz, die halt nicht der Wahrheit entsprechen. Genau. Kann man vielleicht noch, gerade da wir in afrikanischen Ländern sind, vielleicht noch kurz zu Syrien zu sprechen. Da ist es ja zum Glück nicht gelungen, dass ein Assad gestürzt wurde, dank nochmal der Hilfe von Russland letzten Endes. Und da wurde ja auch seit 2010 oder 2011 ging das, glaube ich, los, der Bürgerkrieg in Syrien.
2011.
Mhm. Genau, und da ist es zum Glück nicht gelungen. Da wurden natürlich auch wieder dasselbe Muster, halt Radikale finanziert, Söldner eingekauft, die sogenannten IS-Soldaten, früher hießen sie Al-Qaida, jetzt heißen sie IS oder haben Al-Nusra oder was auch immer, um halt dann ja Leute umzubringen und halt einen Bürgerkrieg anzustiften.
Ja, das Krasse ist, also die gehen ja alle auf die sogenannte Muslimbruderschaft zurück.
Ah ja. Mhm.
Also die 1928 schon gegründet wurde und also so eine extrem, ist eine ganz extreme Ideologie vertritt, dass eben also alle Ungläubigen, also dass die umzubringen seien und dass man da so einen genannten Tötungskult also etabliert und also und dass nur sunnitische, also extrem sunnitische Muslime davon ausgenommen seien. Also die würden als Gläubige gelten und diese Muslimbrüder, also die wurden auch in diesen Revolutionen da in Tunesien, in Ägypten, in Libyen eingebracht und aus ihnen haben sich dann auch andere Zweige entwickelt, also unter anderem Al-Qaida und dann die weitere Entwicklung davon, also ISIS, Al-Nusra und so weiter.
Ja, aber es ist auch wichtig, da nochmal zu sagen, es ist kein Glaubenskrieg. Was dem halt zugrunde liegt, ist halt eine Gaspipeline, an der Katar zu interessiert ist. Ne? Das ist so, weil was bei uns dann ankommt, ist dann wieder Köpfe schütteln über muslimische Glaubensfraktionen. Aber es ist halt, Syrien musste halt, wollte nicht mitspielen und wenn sie nicht mitspielen und Katar diese Gaspipeline halt nicht durch Syrien bauen kann, dann muss die bestehende Regierung halt weg.
Mhm. So. Ja, das hat dann mit allen Mitteln,
genau,
die halt durch die NGOs eingesetzt werden und zur Not halt militärische Unterstützung mitgeben und vor allem Geld und Waffen, was die USA sehr, sehr viel nach Syrien geliefert hat.
Syrien ist auch ein gutes Beispiel, weil ich finde, es treibt es so ein bisschen auf die Spitze, was NGOs betrifft und auch so Medien, die White Helmets,
ja,
also die berühmten Weißhelme, die ja, glaube ich, sogar für die Dokumentation über die Weißhelme gab es ja auch einen Oscar mit stehendem Applaus und einer, also ich, Entschuldigung, ich kann nur dran zurückdenken, ich weiß gar nicht, warum ich es gesehen hatte, aber wo wirklich auch diese Dokumentation als Gewinner, also die Moderatorin unter Tränen, also diesen Kreisfall. Das war wirklich kaum auszuhalten. Ja, aber das ist halt, und das macht ja auch so wütend, das wird halt wirklich auch mit dem Nichtwissen der Menschen gespielt und ich musste am Anfang auch dran denken, als das Thema für die Sendung stand, es geht auf Weihnachten zu, jetzt ist die Zeit, wo die Leute Geld an NGOs spenden, man muss wirklich dreimal gucken, wem man das Geld da in die Tasche spielt. Ne? Also das finde ich halt auch noch so, dass die brauchen, also viele von denen brauchen das Geld nicht, die haben ihre Agenda und die haben ihre Finanzströme und dann wird es trotzdem auch noch abgegriffen, weil die Leute nicht wissen, was sie tun können, dann spenden sie eben Geld. So, also das, genau.
Okay. Maria?
Also ich wollte noch ergänzen, die White Helmets haben ja sogar einen Oscar gekriegt.
Ja, genau. Ja, haben sie bekommen. Und da ist halt auch genau wieder das Spiel mit drin. Vielleicht versuchen wir es ein bisschen zusammenzufassen. Also um überhaupt Revolutionen in Ländern anzufangen, braucht man halt gute Kontakte, was halt durch die NGOs gegeben ist. Man braucht auch korrupte Personen, die wir zum Beispiel in Russland hatten, dass entweder die KGB, damaligen KGB-Generäle bestechlich waren oder halt junge Leute, die halt motiviert sind, die man fördern kann, wie ein Khodorkovsky. Dann braucht man auch Thinktanks, die ganz wichtig sind, gerade die Leute oder die Landsleute beraten und denen gute, in Anführungsstrichen, gute Vorschläge geben. Berater, die immer, da fällt mir immer nur das Bild dann von Herr der Ringe, von diesem einen König und der von den anderen immer so besprochen wurde, hier, du musst das so machen, du darfst nicht auf den hören. Und genauso ist es, findet halt das dann heutzutage auch statt, eben durch die Thinktanks und Berater. Und natürlich auch ein bisschen Geld, und zum Beispiel Russland damals war $1 Million sehr, sehr viel Geld, womit man halt Demonstrationen finanzieren kann. Und auch heute noch. Und dann vor allen Dingen auch, natürlich viele Statisten, die sich motiviert zeigen, da mitzumachen. Und zu guter Letzt natürlich die Medien, die immer da ihr großes Spiel machen. Und viele NGOs sind mit sehr vielen Medienkonzernen verbunden. Ich weiß gar nicht, ob dieser Murdoch, der australische Medien, wie er da vielleicht auch mit reinspielt, garantiert, würde ich fast sagen, um halt dann gewisse Bilder zu lenken und emotionale Sachen zu schaffen. Beispiel in Maidan, dass halt die Scharfschützen, die angeblich von der Regierung waren, Menschen erschossen haben, wo es andere Leute waren, jetzt nicht die Regierung, und beide Seiten die Leute erschossen haben, und dann natürlich auch so zum Beispiel Giftgasangriffe in Syrien hatten wir in diesem Jahr erlebt, dass angeblich die syrische Luftwaffe das gemacht hat, um bewusst emotionale Bilder zu schaffen, damit andere Menschen der Welt denken, ja, das ist richtig, was die machen, da muss man beseitigen, den muss man absetzen. Und das ist letzten Endes meiner Meinung nach immer wieder dasselbe Spiel, was wir finden. Deswegen muss man immer ganz genau hinschauen, ja, was findet da wirklich statt und wer. Ah, genau, da fällt mir gerade noch ein, gerade zu diesen demokratischen Wahlen, die es immer gibt. Gerade Russland, nächstes Jahr werden wir das erleben, wo es dann Kanäle gibt, die sagen, ja, das läuft alles illegal ab, das ist gefälscht. Wer sind diese Berichterstatter, die davon berichten und halt die Wahl auch überwachen? Von wem werden die finanziert? Sind die wirklich unabhängig oder sind es halt auch wieder NGOs aus dem Westen, die einfach nur ein schlechtes Bild erzeugen wollen? Und das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall in Russland erleben. Und ja, genau. Gut, hat jemand noch einen Satz zum Abschluss?
Ja, bei den meisten fehlt einfach kritisches Denken. Also da werden durch diese ganzen Messages, da werden bestimmte Emotionen angesprochen und angetriggert. Und wenn man emotionell aufgewühlt ist, dann können Menschen einfach nicht richtig klar denken. Ja. Und wenn man mit diesen Messages ständig bombardiert wird, dann wird das nur noch schlimmer.
Ja, das heißt auch alternative Medien nutzen. Da gibt es ja viele, sei das heißt es zum Beispiel Sputnik, sei das heißt zum Beispiel RT und einige andere natürlich dort auch, ja, um nicht nur Werbung für uns zu machen, aber die sollte man auf jeden Fall da zugange nehmen, um einfach eine objektive Meinung zu bilden und vor allen Dingen von den Leuten vor Ort, die berichten und unabhängiger berichten, weil unsere westliche Medien haben ja doch das Bild geliefert, dass sie nicht immer korrekt berichten, gerade wenn es um Auslandsberichte geht.
Ja, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, also ich meine, zuerst ging es mir so, da war ich ziemlich verunsichert, als ich bemerkt habe, also dass das nicht so stimmt, wie ich das halt immer gedacht habe. Und dann aber so mit den Jahren, also durch mehr und mehr Ansammlung von Informationen, hat sich so eine Wissensbasis aufgebaut, und anhand da entsteht so eine Souveränität, anhand deren wo man das dann besser beurteilen kann. Und das schon besser einschätzen kann, also was ist jetzt wie, was verhält sich jetzt wie. Ist das jetzt Propaganda, was ist jetzt daran wahr, was ist falsch, das kann man dann schon besser einschätzen.
Dem würde ich gerne an, ja.
Ja, okay, also mir. Ja, okay.
Nee, ich wollte mich dir nur anschließen, dass man manchmal auch einfach aufs Bauchgefühl hören darf. Es ist wahnsinnig komplex, aber wenn man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, also wirklich bei alternativen Quellen zu gucken und auch gerade Plattformen wie SOT, die ja oft auch wirklich mal sich in einem Kommentarbereich vielleicht einfach mal zu trauen, in ein Gespräch einzusteigen. Und man ist nicht alleine da draußen, ne? Und man ist auch nicht komisch, nur weil man anfängt, anders zu denken. Und jedes Puzzlesteinchen, was man da für sich an Wahrheit entdeckt, bringt einen nur weiter.
Genau,
das
dann
hilft. Und das hilft uns auch, also bei der Arbeit bei SOT, also wenn sich da Kommentatoren mit einklinken, also dass wir unsere Redaktionsarbeit noch mehr verfeinern und entsprechend noch abstimmen.
Ja, definitiv. Okay, Sergej, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass viele Menschen auch in Deutschland, die spüren intuitiv, dass diese ganzen Messages von deutschen Medien, dass sie nicht stimmig sind oder nicht
Lügenpresse.
Genau, dass sie nicht konsistent sind, aber ihnen fehlt halt das Wissen. Ja, sie haben überhaupt kein Fundament, kein Wissen.
Grundbaustein ist
genau,
das Wissen.
Genau, Grundbaustein. Ja. Und das ist ganz wichtig, was schon Marianne gesprochen hat, dass man dieses Wissen ansammelt. Und wenn man das Wissen ansammelt, dann kann man bessere Entscheidungen treffen, dann wächst auch Unterscheidungsvermögen.
Ja. Genau, das ist bei mir ein Beispiel zum Beispiel. Ich habe halt damals auch gedacht, Assad ist böse, doch mit der Zeit, nachdem ich halt auch mehr gelesen habe und mich mit anderen politischen Sachen befasst habe, habe ich dann festgestellt, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann halt auch festgestellt, musste ich selber mein eigenes Bild revidieren. Ja, Assad ist ja gar nicht so schlecht, sondern es sind die Medien, die ihn einfach so schlecht darstellen. Ja, und das wird man immer wieder treffen, deswegen weiterhin da fragen. Hm. Okay, dann vielleicht noch ein Schlusswort von F. William Engdahl und dem heutigen Buch, unserer heutigen Buchdiskussion. Wie sagte doch George Orwell so treffend, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke und Tyrannei war Washingtons Modell für Demokratie. Es bleibt abzuwarten, wie lange die kriegsmüde Weltbevölkerung jene kognitive Dissonanz noch zu akzeptieren bereit ist. Und da füge ich noch hinzu, jeder sollte unbedingt politische Pornologie lesen, um genau das zu sehen, dass die Psychopathen in der Macht daran kein Interesse haben und immer weiter Pläne schmieden, um halt Menschen umzubringen. So traurig, wie es ist. Aber das ist die Realität. Okay, dann sage ich von meiner Seite Tschüss.
Mit Ciao. Diesen schönen Worten.
Ja.
Mit das diesen schönen Worten. Seid ihr jemand, hat was Besseres? Okay. Gut, also ich sage von meiner Seite Tschüss.
Ja. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.